Barris Delight, der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen Lennox Leder und Christian eine neue Episode der Erfolgsserie Millennium aus der Feder von Akte X-Schöpfer Chris Carter. Reist mit uns durch eine mysteriöse Welt voller Verschwörungen, Geheimnisse, dunkle Mythen und okkulte Rätsel. Und immer wieder fragen wir uns, where is the light?
Ja, hallo zu Where is the Light, dem Millennium Podcast. Natürlich wie immer mit Lennox. Hallo Lennox.
Hallo Christian.
Hi. Sind ja schon wieder 4 Wochen rum. Wahnsinn.
Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Also es, irgendwie ist die Zeit, das ist die neue Art der Zeitumstellung, weißt du? Wir stellen die Monate jetzt um auf gefühlt 2 Tage oder so.
Ja, genau. Es läuft ja auch jetzt langsam schon wieder auf meinen Lieblingsfeiertag in Anführungsstriche hin, nämlich Halloween.
Ja, Halloween, genau. Halloween, ja, genau.
Das ist meine liebste Zeit, Herbst. Ich liebe Herbst. Ja, das ist so schön. Ich finde das so herrlich, so wenn alles so braun wird und es wird schon leicht dunkel draußen, so früh. Ich liebe das.
Ja, es geht. Also ich habe ja in meinem Schreibkeller mal gearbeitet und so, ne? Mhm. Also das, da ist ja immer so, da hast du dann irgendwann das Problem, dass du wirklich im Dunkeln runtergehst und im Dunkeln wieder hochkommst, so ungefähr, ne? Das ist dann so ein bisschen krass irgendwie. Also Sonne gibt's nur am Wochenende, so ungefähr. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen krass, aber ja, jetzt geht's. Jetzt war ich eher bei unterwegs, deswegen war das nicht so schlimm. Ich war jetzt auf der MagicCon gewesen, jetzt vor, es war auch schon wieder 2 Wochen her, ist so krass. War ganz lustig. Ist ja, die ist ja immer wie die FatCon auch länger, also so 3 Tage mit Aufbautag und so, bist halt beschäftigt. War cool, also hat Spaß gemacht, muss man sagen.
Schön.
Genau.
Ja, bei mir war es wie immer Urlaub. Ich war 2 Tage, vier Tage genauer gesagt, 4 Tage, Entschuldigung, war ich in Bayern gewesen, habe es ein bisschen gut gehen lassen mit den Eltern. Ja, und der Alltag hat mich jetzt wieder gepackt. Also im Moment groß spektakulär ist jetzt nichts bei mir passiert. So eigentlich alles so, es fließt so vor sich hin. So.
Ja, du wartest jetzt, bis es dunkel wird, so wie jetzt. Und wenn du nicht gerade eine Millennium-Folge aufnimmst hier, dann guckst du eine oder so.
Ja, gucke ich eine oder ich lese in meinem Virus-Magazin. Ich hab die H.P. Lovecraft-Aufgabe, habe ich ja gerade erzählt, habe ich mir ja gekauft. Und die ist so geil. Das passt jetzt auch gerade so in diese Jahreszeit. Ich habe so eine Leseecke, dann geht's ab in die Leseecke. Einfach mal so die Decke über mich drüber geworfen und dann noch einen Tee und dann gemütlich einen Herbstabend verbringen und einfach ein bisschen schmökern. Ja, das ist schön. Also mir gefällt das.
Wie die Decke über dich drüber geworfen. Hast du so, dass du mit Taschenlampe unter der Decke liegst oder was?
Genau, ja, ich baue mir so eine Höhle.
Ja, genau. Man Cave. Man Cave.
Nee, einfach so eine ganz normale.
Okay, verstehe,
Teppich über die Beine und dann.
Ja, klar. Alles klar.
Ein bisschen einkuscheln.
Das ist, ja, das mache ich aber auch gerne. Also, oder ich habe so einen Sitzsack, wo ich irgendwie drin lese teilweise und das ist echt cool. Da schreibe ich auch teilweise drin, weil ich da einfach nicht kann oder mich irgendwie weigere, mein Körper weigert sich an einen Schreibtisch zu setzen oder so. Und dann mache ich das immer so auf dem Bett oder so. Mein Rücken dankt es mir, das ist Katastrophe, aber irgendwie bilde ich mir ein, dass das kreativ besser ist. Es fühlt sich dann nicht so wie Arbeit an oder so. Also man tut alles, um der Arbeit zu entkommen.
Hast du da deinen Laptop dann da oder dabei? Oder?
Ja.
Okay. Ja, das wäre doch so richtig oldschool, habe ich mir das gerade eben so vorgestellt, mit Block und Stift.
Das mache ich manchmal auch so in der Kreativphase. Also, aber ich mache das so beim Überarbeiten habe ich das jetzt gerade. Da mache ich so Retro Oldschool. Also früher habe ich das so gemacht, da habe ich immer Texte ausgedruckt und da darin rumgeschmiert, weil ich das wirklich besser finde, als was am Bildschirm zu bearbeiten irgendwie. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich ein PDF draus mache, das auf mein Tablet packe mit dem Stift und dann dort mit dem Stift drauf rumschmiere, digital, und eigentlich genau dasselbe mache und dann das ein bisschen korrigiere, also gerade wenn das so ein kleinerer Text ist, dann wieder ändere, neues PDF mache und wieder mit dem Stift rangehe oder so, das mache ich tatsächlich. Und es hat halt den Vorteil, du musst nicht so viel Bäume fällen und wobei, also ich frage, ob das mit dem Tablet so viel besser ist, so seltene Erden und so. Aber das ist das eine und das andere ist, der andere Vorteil ist aber, dass du dass du das halt auch ohne Licht machen kannst. Also, oder bei Schummerlicht, so wie jetzt im Schocktober, weißt du, du musst halt, weil normales Papier, das leuchtet ja nicht von selbst und das Tablet halt schon und deswegen. Aber ich schmier da wirklich mit dem Stift drauf rum. Das finde ich voll gut.
Also jetzt mache ich das ungefähr auch, also mit dem Laptop. Also ich lege mich dann auf die Couch, mach die DVD rein von Millennium und dann fange ich an, das Skript zu schreiben. Und und nicht da groß rumsitzen am Tisch oder so. Nee. Also bei mir geht's dann direkt wirklich auf die Couch und mach das dann ganz gemütlich. Meistens liegt dann noch irgendein Buch neben mir oder eine Sekundärliteratur von Millennium und dann wird da die Folge reingehauen. So habe ich das jetzt bei dieser Folge auch wieder gemacht. So
ja.
Eine kleine Auszeit.
Welche Folge haben wir denn eigentlich gerade? Wie heißt die jetzt nochmal?
Die heißt In Arcadio Ego, Gottes Kind.
Ach ja, genau. In Arcadio Ego, genau, das war's. Ich glaube, im Original ist sie irgendwie anders, ne? Ich weiß es aber gar nicht mehr.
Also ich habe bei Spookyverse, glaube ich, nichts anderes gefunden. Liebe Grüße gehen raus an Spookyverse. Ah. Ja, aber jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Jetzt hast du mich, jetzt machst du mich gerade unsicher.
Ach so, okay.
Ja, kein Problem, das haben wir gleich.
Du merkst, normalerweise schreibe ich mir das auch auf, aber ich habe es irgendwie, merke ich, die Seite finde ich gerade nicht, wo ich so die Credits drauf geknallt habe. Okay. Also ich bin hervorragend vorbereitet, wie du wieder merkst.
Nee, also in Arcadio Ego, also passt, es passt alles. Ja.
Die haben es nicht übersetzt, eine der wenigen Folgen, die sie nicht übersetzt haben.
Ja. Ja. Es ist übrigens die 40. Folge von Millennium.
Ja. Ja. Wow. Ja. Ja. Und was sagen die Quoten oder so?
Die Quoten, dann steigen wir mal gleich ein. Ja, die Quoten, schauen wir mal. Also, US-Einschaltquote 5,5 Millionen. Und zwar wurde das Ganze am 3. April 1998 auf Fox ausgestrahlt. Und Montag, den 10. Juli 2000, also schon im Millennium wieder, war es dann bei ProSieben. Und leider ist da wieder kein Marktanteil und auch keine Einschaltquote zu sehen. Auf einer anderen Seite habe ich das leider auch nicht gefunden. Sehr, sehr schade. Ja.
Ist wahrscheinlich so niedrig, dass man es nicht zählen kann oder so. Also ich glaube, dass die halt zu dem Zeitpunkt auch schon bei uns richtig schlecht liefen. Also
ich kann mich nur noch dunkel erinnern, dass das irgendwo entweder bei damals schon im Nachtprogramm auch stellenweise lief.
Ja, und genau.
Da kriegst du ja eh nichts zusammen. Da kannst du dann vielleicht vielleicht so eine Tausendermark oder sowas vielleicht knacken, aber nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass das da so 100.000 Leute sind oder sowas, wo ich das anschaue. Noch mehr, glaube ich einfach nicht.
Ja, aber lustigerweise, genau da habe ich immer reingeseppt dann immer. Das war immer genau die Zeit, wo ich sage, eigentlich will ich nichts mehr gucken und dann seppe ich noch eine Stunde, weißt du? Und also damals hat man das ja noch irgendwie so gemacht irgendwie. Und da bin ich dann auch öfter mal, also ich merke, dass ich bei Millennium öfter mal einfach bei kleben geblieben bin beim Zappen. Und das wäre jetzt, glaube ich, um 20.15 Uhr nicht so passiert.
Nee.
Deswegen war für mich das Nachtprogramm, war das immer günstig. Das war immer gut.
Ja. Gut. Einschaltquoten haben wir, ja. Produktion natürlich, Moment, bin ich schon verrutscht.
Nee, also, ich glaube, Chip Johansson war Drehbuch.
Richtig, ne? Drehbuch, genau. Und Thomas J. Wright hat die Regie geführt. Ja. Gut, ja. Und
mal wieder.
Ich kannte diese Folge gar nicht mehr. Sie habe ich komplett verdrängt. Also mein Gehirn hat das komplett getilgt. Und es war für mich jetzt wirklich so, als hätte ich das erste Mal gesehen. Ich wusste natürlich, dass ich die Folge schon mal gesehen habe. Und war wirklich begeistert. Also es war eine Folge, wo ich, kann ich ja schon vorweg jetzt sagen, die mir wirklich Spaß gemacht hat zu schauen. Also
ist sehr, sehr lustig, so geht's mir. Mir geht es ja so bei jeder Folge so. Also wenn mir jetzt ja alles ausradiert, ne? Ich glaube, ich habe mal gehört, wenn du durch eine Tür gehst, ne, dann ist das, also wenn du von einem Raum in den anderen gehst und wenn du durch eine Tür gehst, dann ist das so eine Art Reset für dein Gehirn. Und so muss es bei allen Millennium-Folgen gewesen sein, als ich quasi vom Fernsehsessel oder war auch immer kurz aufs Klo gegangen bin oder so danach oder die Chips geholt habe oder so. Ich weiß, ich habe die alle immer vergessen und für mich ist es wirklich. Also es gibt manche, wie das mit Arme Teufel oder so, da habe ich so Bilder im Kopf, aber ich glaube, die Bilder im Kopf sind auch nicht unbedingt aus der Folge, sondern das sind eher so ikonische Bilder von der IMDb. Da habe ich so ein gewisses, so eine Idee, aber ich könnte ja jetzt auch schon wieder nicht sagen, worum es genau geht in der Folge. Also es ist China wirklich, für mich ist das alles immer. Also ich könnte dann auch, wenn ich alle Folgen jetzt durch habe, wieder von Folge 1 anfangen und wüsste wieder nichts. Ich glaube, so ist es dann doch nicht. Aber ja, deswegen, für mich ist die Folge auch komplett neu gewesen.
Okay. Okay.
Ja.
Ja, würde ich sagen, steigen wir doch mal in die Folge ein. Ne? Wir haben ja wie immer eine Eröffnungsszene, und zwar in einem Frauengefängnis diesmal. Und wir haben so einen Knastwärter, der so an seinen Bildschirmen sitzt. Dann schaut nebenbei
so ein Softporno, ja, ne? Ist so das irgendwie so?
Softporno, richtig, ja. Das ist, weil er dreht sich dann auch, da hat er so einen kleinen Fernseher. Früher gab's das ja in den 90ern, liebe Jugend, da gab's so einen kleinen Fernseher, den man rumtragen konnte. Da hattest du so eine Antenne, so wie auch in dieser Szene. Und da hast du das halt dann über, weiß gar nicht, was das ist, UKW oder was, empfangen und hast dir das dann anschauen können, einen Film oder Serie oder dann das Fernsehprogramm auf Deutsch gesagt. Das war unser Netflix sozusagen.
Ja, mit der Zimmerantenne,
genau. Mit der Zimmerantenne. Und der dreht sich dann auch auf dem Stuhl, weil er einen beschissenen Empfang hat, weil die Szene wird natürlich jetzt gerade interessant, weil es ist ja natürlich logisch, im Frauenknast, da werden auch Seifen aufgehoben. Irgendwie halt auf eine andere Art und Weise. Und das will er natürlich jetzt sehen. Ne? Gerade jetzt, wo es interessant wird, reißt es natürlich ab. Und im Hintergrund sehen wir auch ab so ein Bildschirm, wo ein anderer Knastwärter mit seinem Schlagstock an so einem so einem typischen Zellentrakt vorbeiläuft, so wie man es halt aus amerikanischen Filmen ja kennt. Und der lässt natürlich diesen Schlagstock an den schwedischen Gardinen sozusagen entlangfahren. Und der denkt natürlich, er wäre da jetzt der Hengst und versucht da die Frauen, die da eingesperrt sind, anzumachen. Und er hätte eine spezielle Leckerei, hätte er für die eine. Und die eine Dame, die ja dann auch in der Zelle sitzt, macht ihm ja dann sogar schon den Hosenstall auf. Und das gibt dann so ein bisschen so ein erotisches Gespräch. Ja, und was er jetzt denkt, jetzt kommt er zum Zug, denn er genießt das schon regelrecht. Die andere Dame geht runter, also die, wo ihn die Hosen aufgemacht hat. Und die andere hat ja im Bett gelegen. Er hat im Hintergrund gesehen, dass die geschlafen hat. Ja, mit was er nicht rechnet, als die andere dann runtergeht, hängt er dann ganz schnell mal in den Gittern mit dem Gesicht drin. Also die zieht ihn wirklich mit voller Wucht an die Gitter und er knallt dann halt mit dem Kopf zwischen die Gitter. Währenddessen der andere Kollege immer noch versucht, sein Programm zu finden und dann merkt, da ist ja Bewegung auf dem anderen Bildschirm. Sein Kollege läuft da ja gerade anscheinend rein zu ihm. Dabei ist es aber nicht der Kollege, sondern es ist eine der jungen Frauen, die in der Zelle saß und die natürlich, das ist so typisch Klischee jetzt.
Das ist alle Klischees.
Ja, der denkt jetzt, ach, guck mal da kommt jetzt eine junge, knackige Frau. Ja, die steht natürlich auf mich. Ich, alter Sack, hab jetzt hier voll die Chancen, im Gefängnis eine Frau flach zu legen. Knallhart gesagt.
Sie hat's endlich mal gerafft. Ne?
Genau.
Endlich. Also, das wirkt auch schon so, als würden hier diese schwere Nöte, hätten sie diese Fantasie schon länger versucht umzusetzen. Es hat irgendwie nie funktioniert, aber heute Nacht ist Lucky Night. Aber nicht ganz so lucky dann doch, ne?
Ja, nicht ganz so lucky, denn die andere verführt natürlich dann die junge Frau, also die jüngere, verführt natürlich diesen Wärter und dann urplötzlich kommt wieder die andere Frau, die auch in der Zelle saß, von hinten. Die ist nämlich verkleidet als Gefängniswärter. Wie sagt man eigentlich? Justizvollzugsbeamter, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Und ich hab mir immer aufgeschrieben, Guard.
Guard, nennen wir mal Guard, ja. Ich will ja den Beruf jetzt nicht irgendwie jetzt hier verunglimpfen. Und also als Guard verkleidet. Und die kommt dann von hinten und hält ihm direkt ein Messer an die Kehle. Ja, also es geht schon gleich hier zur Sache. Das ist so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl, wir gucken hier Flucht in Ketten, so ein bisschen so, diese Vibes kommen gerade darüber, nur halt mit Frauen. Ja. Und der Guard muss sich jetzt entkleiden und muss sich ausziehen. Und die eine Frau sorgt halt dafür, dass er halt die Kleidung auszieht. Und die andere, die hält ihn so im Schach. Und was die nicht mitbekommen, dass der Guard eine Waffe hat, und zwar, wie man es halt so kennt aus dem Film, in den Socken irgendwo, in den Schuhen unten, so eine kleine Mini-Waffe. Ja, und die zieht er dann ganz schnell und schießt auf die junge Frau und trifft sie dann auch. Und die andere Frau, das ist halt schon eine sehr, sehr stattliche, große Frau, die halt volle Kanne, diesen Guard zur Strecke bringt. Ne? Die knüppelt den mal ordentlich zusammen mit dem Messer. Die stecht ihn auf Deutsch gesagt, die schlachtet ihn ab, ne? Also regelrecht kann man ja schon sagen. Da spritzt auch ordentlich Blut. Also das ist für Millennium schon viel Blut gewesen, der da kurzen Szene.
Ja, ja.
Ja, und ja, die Frauen müssen natürlich jetzt schauen, dass sie jetzt irgendwie aus dem Knast rauskommen. Und in dieser Szene haben sie auch noch so ein kleines Medaillon. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wo hatten die dieses Metall?
Nein. Nein, das war so, die Blonde, also müssen wir jetzt mal hier, ich glaube, wir müssen mal einen Namen einführen.
Ja, Blonde,
also
richtig.
Die Blonde, die Hübsche, ja, das ist also die den Guard verführt hat und so, die heißt, später kriegen wir mit, dass die Jeanette heißt.
Ja, richtig.
Das ist halt die scheinbar erschossen wurde. Die geht ja dann auch zu Boden und die andere, die kräftigere, die heißt Sunny. Die auch so völlig ausrastet und so, es ist im Prinzip so, dass sie denkt halt, dass Jeanette tot ist, aber sie ist nicht tot, weil sie ist, diese Kugel ist abgefangen worden.
Genau.
Von dem Stern oder was das ist, ne, von diesem, also auch die Guards haben so ein, ja, genau, das sieht aus wie so ein Sheriff-Stern, ne? Und dann ist die quasi plattgedrückt worden dabei, diese Kugel, genau. Und sieht dann aus wie so ein Medaillon. Und eigentlich, wenn man so genau guckt, sieht so ein bisschen aus, als wäre es so eine Marienkopf, ne? Ich weiß nicht so ganz, ob ich das so glauben soll. Gut, bei so einer super kleinkalibrigen Waffe auf die Entfernung, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob so ein Abzeichen, das so aufgefangen hätte, also weißt du, auf so 100 Meter Entfernung hätte ich es geglaubt oder so, aber na gut, ist ja egal. Aber an sich ist es irgendwie eine lustige Sache und dann kommt's, also sieht irgendwie cool aus mit dieser, das hat dann so was Mystisches mit dieser Marienstatue und dann sagt sie auch noch so, die Jeanette, also die Blonde, sagt so, ne, und glaubst du mir jetzt?
Ja, genau.
Da merken wir schon irgendwie, also irgendwie, das ist so ein bisschen so wie die Blues Brothers, ne? Wir sind auf einer Mission von Gott oder so. Heißt das doch so schön bei den Blues Brothers. Du merkst irgendwie, hier ist, also das ist nicht einfach nur ein Gefängnisausbruch. Also offenbar ist da ein bisschen mehr im Spiel. Genau, und das ist eigentlich unsere Eröffnungsszene, wo es schon ziemlich abgeht. Also es ist schon ganz, ganz cool eigentlich.
Ja, die hat auch wirklich, also die Sunny, die hat auch wirklich so ein Overflash, ne? Die schlachtet den volle Kanne ab. Also die hat auch Kraft wie Sau, also das sieht man ja. Und der hat überhaupt keine Chance. Also deswegen.
Aber was ich witzig finde, wie sich die Sachen so umdrehen, ne? Du hast halt diesen ersten Guard, also der jetzt erschlagen wurde oder so, oder erstochen wurde, der, wie du schon sagtest, ne, der spielt da mit den, seine Macht aus, mit dem Schlagstock da an diesen Gitterstäben und so. Aber genau diese Schläge werden ihm dann auch dann, also diese Stäbe werden ihm auch zum Verhängnis, weil er dann seinen Kopf voll in diese Gitterstäbe geknallt kriegt und so. Ja. Und er wird später halt auch mit diesem Stock irgendwie mit auch erschlagen oder so. Also irgendwie wendet sich das alles gegen sie irgendwie, gegen unsere sexistischen Guards. Also ich finde es schon ganz cool gemacht, wie mit den gleichen Elementen immer so gespielt wird oder so. Das ist wirklich eine coole Anfangsszene. Ja.
Ja, ja. Und wir haben gleich bei der nächsten Szene nach unserem Intro haben wir gleich ein Gesicht, wo ich sofort erkannt habe.
Ja.
Dieser Schauspieler heißt Ed Lauder. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche,
Lauder hätte ich jetzt kurz gesagt, aber ja. Auf jeden Fall, den kennst du überall.
Genau. Das ist so ein Gesicht, wenn du irgendwo eine Serie schaust oder auch einen Film schaust, der macht da überall mit. Der hat auch bei Akte X schon mitgemacht und in dieser Astronautenfolge aus der ersten Staffel, Ed Lauder, den kennt man. Also der hat so viele Filmrollen gehabt. Ich habe mal gegoogelt, über 200 Film- und TV-Rollen in 40 Jahren gehabt. Der ist mittlerweile auch schon verstorben. Also der ist der ist schon seit 2013 verstorben. Und der hat immer so Autoritätsfiguren gespielt, raue Charaktere, auch oft Bösewichter hat er gespielt. Mhm. Unter anderem kann ich mich erinnern, war er auch in Kucho zu sehen. Dann Death Wish war er.
Der hatte immer so was Verwegenes, ne? Also irgendwie, das war so ein Love-to-Hate-Typ.
Ja, irgendwie. Genau.
Und hier ist er auch, hier spielt er den Gefängnisdirektor Kellert. Mhm. Und der ist halt auch sowas, er ist halt eigentlich mega sexistisch.
Definitiv.
Das ist ein völliger Arschloch eigentlich. Ja. Aber irgendwie mag man ihn trotzdem. Also, aber man mag diesen Schauspieler halt, ne? Also es macht dir was Spaß, ihn zu gucken. Also mögen ist vielleicht das falsche Wort, aber es macht Spaß, ihn zu gucken. Genau.
Definitiv.
Und der ist auch eigentlich er ist ja der Gefängnisdirektor, aber eigentlich spielt er sich so ein bisschen auf, als wäre er der Sheriff oder so. Also ein bisschen seltsam auch in der Folge. Und er zeigt jetzt Frank den Tatort. Also man sieht halt diesen Sicherheitsraum und da ist überall auch Blut und so, weil der von Sonny erschlagen wurde. Und da wird eben gesagt, dass Sonny gewalttätig ist. Also sie hat, glaube ich, ihren Stiefvater Vater umgebracht und ihren Ehemann und das ist schon scheiße. Und was aber eigentlich für Kellert noch viel schlimmer ist, dass das ein lesbisches Pärchen war, es geht ja gar nicht und so weiter, ne? Und es ist auch irgendwie klar, also wird völlig herabschätzend auf die dann geredet. Und es wird so ein bisschen etabliert, dass die auch so die treibende Kraft ist von der ganzen Geschichte. Also dass sie die andere irgendwie unter ihre Fittiche genommen hat oder was auch immer. Aber im Grunde wird klar gesagt, hier die Sunny, das ist die super gefährliche.
Ja, er erzählt ja auch alles auf, ne? Das sagt er, sie hat ihren Stiefvater erschlagen, ja. Dann einen anderen Mann mit Bügeleisen erschlagen.
Jetzt, ich glaube ihren Ex-Mann oder so, oder?
Ja, genau.
Ehemann.
Mhm. Ja, dann den Wachmann, und das ist ja schon eigentlich schon sehr, ist ja schon eine Serienkillerin.
Genau.
Ja, das ist, also der geht da gleich ins Eingemachte. Er sagt ja auch, sie ist der Mann sozusagen in der Beziehung, also ja, weil sie halt ja so halt. Ja, eine Körperfülle wie ein Mann hat, sage ich jetzt mal, und halt ein kantigeres Gesicht hat und halt auch diese Aggressivität, die sie ja hat, und diese Kraft, die sie ja auch hat. Und dann ist für ihn gleich klar, logisch, da muss man sie als Mannsweib abstempeln, ne?
Ja, und dieses super bescheuerte Klischee, dass man immer sagt, bei lesbischen oder schwulen Pärchen gibt's immer irgendwie einer, der ist immer die Frau und einer, der ist immer der Mann irgendwie. Es wird immer so, es gibt immer diese Rollen angeblich. Ja. Also so typisch, das ist so typisch, also so wie halt unser Keller, dass die Welt sehr simpel betrachtet irgendwie. So vollkommen bescheuert. Ja. Also ja, das Übliche halt. Und genau, und dann ist es aber so, dass, aber das mit der Frau ist auch interessant eigentlich, also von wegen, sie wäre eine Serienkillerin, weil Frank dann sagt, ja, aber es ist total seltsam, weil eigentlich machen Frauen sowas gar nicht. Also es ist sehr ungewöhnlich zumindest. Also so diese Gewaltausbrüche bei Frauen ist eigentlich eher selten und Serienkillerinnen ist halt total selten. Und auch sonst guckt er sich halt mal den Tatort ein bisschen genauer an und findet so Schmauchspuren und sagt, hier wurde eine Waffe abgefeuert. Dann sagt der Gefängnisdirektor, ja, der hatte da hier, das Opfer hatte eine versteckte Waffe dabei, aber es hat er nicht in den Bericht geschrieben wegen der Versicherung. Das ist wohl nicht legal, ist halt eine unregistrierte Waffe und macht im Prinzip auch so ein bisschen klar, dass es auch ganz gerne hätte, wenn Frank das auch jetzt nicht weiter unbedingt erwähnen würde, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Ja.
Und genau, und das ist auch wieder interessant, also dass also offenbar die Gefängnisberichte, also dass die nicht, dass die immer so ein bisschen hingebogen werden. Und er sagt auch, es gab auch keine Kugel, ne? Wir wissen ja, die Kugel war ja die Marienplakette sozusagen.
Ja.
Und Frank sagt aber, hey, aber die haben jetzt eine Waffe, also es ist jetzt auch nicht so ganz ungefährlich, also dass man das jetzt mal so verschweigt, und stellt auch fest, dass Sunny sich offenbar auskennt hier, also es wird so etabliert durch wo sie herkommt und so, und die gehen so ein bisschen davon aus, naja, wahrscheinlich haben sie mittlerweile den Fluchtwagen, den sie genommen haben, sind sie bestimmt schon irgendwie losgeworden. Und dann sind wir eigentlich auch schon in der nächsten Szene direkt, weil Frank hat natürlich recht. Dann wird natürlich mit so einem Kran irgendwie so der Fluchtwagen aus dem Wasser gezogen, also ein Abschleppwagen. Und dann sind wir an so einer, ja, Polizeistraßensperre irgendwie. Und dann unterhalten sich halt wieder weiter Frank und Kellert. Und Kellert sagt, ja, das ist komisch, hier ist eigentlich noch nie einer geflohen.
Ja,
und
genau.
Und dann sagt Frank, ja, aber warum denn jetzt die genau? Ne? Sollte man doch vielleicht mal rauskriegen. Und meint, ja, das kann er sich gar nicht erklären, weil eigentlich hätte Sunny mal wieder einen Termin beantragen können für eine Bewährung.
Mhm.
Die hätten wir dir natürlich nicht gegeben, hätten wir schon für gesorgt und so, ne? Ja. Aber warum die jetzt ausgerechnet jetzt flieht, das kann er sich auch nicht so richtig erklären. Und und dann kommt noch so ein anderer Charakter dazu, dieser Captain Stevens. Und das ist so einer, also du merkst eigentlich, dass der will jetzt die Suchaktion starten, aber dann laden die erstmal alle ihre Gewehre durch und Frank denkt, oh Gott, ne? Also hier ist ja ganz eindeutig, dass die hier die Frauen abknallen wollen. Das ist Frank halt nicht so.
Ja, ja. Wilder Westen, wirklich so.
Wilder Westen, ja, genau,
ja, ja.
Genau.
Ja, ja. So wie wirklich bei Flucht in Ketten. Also es erinnert mich so an diesen Film. Ja, und die steigen aus dem Auto aus, gerade in dieser Szene, und die laden erstmal die Waffen durch. Ja, dachte ich auch, ja, jetzt geht's hier rund. Also hier, wir wollen, wie du schon sagst, die wollen die abknallen. Und dann geht's ja auch gleich los. Über Funk kommt ein Funkruf. Da heißt, wir haben sie, und da wird auch gleich geschossen. Und Frank nimmt auf dem einen Polizist, diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Sheriff, nimmt da einfach das Funkgerät ab und schreit da rein. Sie sollen aufhören zu schießen. Und wir sehen ja auch dann zwei Personen durch Pfützen rennen, und es regnet ja auch stark wieder. Und die springen dann auch so über so einen umgestürzten Baumstamm drüber, und überall, und hörst du die Schüsse, und dauernd siehst du Einschläge in den Bäumen. Und ja, wenn dann die Polizisten immer näher kommen und langsam laufen, sehen sie, dass noch, also wie die zwei über so einen Baumstamm drüber springen und sind angezogen wie Wachleute. Und als sie dann näher kommen mit der Schrotflinte und dann hinter diesen Baum schauen, sehen sie da, dass da zwei Kinder hinterm Baum sitzen, oder zwei Jugendliche oder Jugend. Da konnte ich jetzt gar nicht erkennen, ob es Mädchen oder Jungs waren. Aber das glaube ich.
Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Wieso haben die denn diese Wachklamotten an irgendwie? Also das war mir irgendwie. Ich hatte dann auch später gedacht, dass die vielleicht doch auch entkommen werden oder so, aber irgendwie habe ich das alles nicht verstanden. Also
ich reim's dir mal so zusammen: Die haben sie irgendwo wahrscheinlich gesehen, haben denen vielleicht ein paar Dollar in die Hand gedrückt, haben gesagt, da zieht das an und rennt vor Polizei weg.
Ja, das könnte sein. Ja, okay.
Vielleicht auch damit gedroht, sie dann abzuknallen, wenn sie es nicht machen. Weiß ja nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie es ja gut gemacht. Die Polizisten sind ja voll drauf reingefallen.
Ja, ja, die haben es auf jeden Fall gut gemacht. Also sagen wir mal so, eigentlich geht es ja darum, dass wir hier eine Finte haben für den Zuschauer.
Ja, genau. Und
ich finde, sie ist nicht so richtig gut motiviert, aber ist natürlich trotzdem effektiv. Hat natürlich gut geklappt. Genau.
Ja, dann haben wir schon wieder einen Szenenwechsel. Jetzt stehen die beiden Ausbrecherinnen ja vor einem Haus, und die klingeln und wollen da rein, und sie sagen dann auch, vielleicht bin ich hier an der falschen Adresse oder was, weil sie klingeln und niemand macht auf, und sie laufen dann so vorne an der Veranda entlang und schauen halt in die Fensterscheiben rein, und ja, es macht niemand auf, und sie sprechen immer noch darüber. Eigentlich kommen sie gar nicht so richtig zur Sache, wer da eigentlich da wohnt. Ja, also, weil sie sagen ja, die sind nicht da, wir müssen jetzt mal schauen, und jetzt fahren wir wieder, weil es ist ja eh keiner zu Hause und so weiter. Und wir können uns ja schon irgendwo denken, dass es wahrscheinlich darum geht, dass da Familie im Haus sein muss oder Freunde.
Ja? Ja, aber wir erfahren auch, dass sie nicht wirklich kennen. Ne? Da scheint dann immer so, ich glaube, die Blonde sagt auch sowas wie, die werden uns helfen, genau, oder sowas. Aber es wird auch, es wird auch irgendwie klar, dass sie nicht wirklich kennt, noch nie gesehen hat oder so. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen mysteriös schon wieder. Genau, aber auf jeden Fall sind es die Leute, die sie suchen. Genau. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon wieder im Gefängnis, nämlich Frank.
Noch ganz kurz.
Mach.
Ja, ja, und zwar im Auto, wo sie dann ja wieder haben. Es liegt doch jemand hinten auf der Rückbank.
Das stimmt.
Und zwar, nackt wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, weil man sieht ihn natürlich nur von oben, also Oberkörper. Aber der hat noch eine Binde um den Bauch rum. Also das ist das Opfer, der Wachmann, ja, der ja nicht vor Ort gelegen hat im Knast.
Ich glaube, es ist der Typ, dem das Auto gehört.
Ich bin davon ausgegangen, weil du siehst ja die Leiche nicht in der Anfangsszene, dass das der Wachmann noch ist.
Nee, ich glaube, es ist der Typ, weil die schleppen den gleich ja nochmal mit. Also ich meine, das ist der Typ, okay. Die sind jetzt, glaube ich, in einem neuen Auto, und das ist, ich glaube, wir kennen den noch nicht. Ich habe am Anfang das auch gedacht. Jetzt bin ich mittlerweile der Meinung, dass das der Typ ist, die haben irgendwie angehalten fürs Auto. Mhm. Genau, und fahren jetzt aber weiter, aber ist natürlich auch krass, jetzt haben sie eben noch eine Geißel.
Genau.
Und damit ist es natürlich wieder noch gefährlicher. Mhm. Ja, genau. Genau, dann sind wir in der Zelle, Peter kommt da so anmarschiert, Frank checkt halt die Zelle und ist, eigentlich sind die beiden nicht so, also nein, Frank ist nicht so richtig happy, eigentlich Peter zu sehen, habe ich das Gefühl.
Ja, total.
Und genau, also er sagt sowas wie, ich brauche keine Hilfe.
Ja.
Und er sagt auch sowas, ich mag keine Killer in Uniform, also ja, bitte sich genau. auf die Polizei, ne? Mhm. Und Peter sagt dann noch so ganz krass so, ja, wollen Sie aussteigen? Mhm. Und Frank geht aber nicht darauf ein und sagt also Sunny, die hat einen, das ist in so einem Asservatenbeutel, ist so ein, ich weiß nicht, ein Tuch oder irgendwas drin. Ja. Sie hat das so gefaltet unter den Kopf des Wachmanns gelegt, bevor der gestorben ist und findet das schon so seltsam für so eine eiskalte Killerin. Und dann sagt auch Peter, ja, das ist wie so eine Mutter, die ihr Kind tötet, die aber dann auch gleichzeitig irgendwie ein Kissen unter den Kopf legt oder so. Ja. Das ist schon seltsam, das passt irgendwie nicht. Was auch auffällt, ist, in der Zelle ist eine Bibel und da ist so ein Lesezeichen, da steht drauf, folge dem Pfad. Und es gibt so ein Marienbild, da steht das, glaube ich, auch drauf. Also haben sie ja ganz offensichtlich so mit so religiösen, irgendwelchen religiösen Motiven oder zumindest schwer religiösen Tätern zu tun. Dann reden die so ein bisschen über Sunny.
Ja,
und genau. Da geht es so ein bisschen darum, dass Frank so sagt, naja, die ist eigentlich immer nur dann ausgerastet, wenn sie jemanden beschützen wollte. Mhm. Also aus der Akte weiß er, die hat ja zum Beispiel den Stiefvater umgebracht und das war, weil der sich an ihrer Schwester vergangen hat. Mhm. Oder sie hatte wohl eine Fehlgeburt, weil sie verprügelt wurde von ihrem Mann und dann hat sie den erschlagen, ne? Und jetzt geht halt Frank davon aus, also die hat wieder wen beschützt. Also sie hat wahrscheinlich die Blonde, also Jeanette, beschützt.
Genau, man sieht ja auch noch in der Akte diese Bilder, wo man da sieht, wie sie verprügelt wurde. Also so regelrecht so blaue Augen, ne? Und Gesichtsverletzungen starke. Also die hat sie ordentlich bekommen von ihrem Ex. Und klar, logisch, die hat natürlich ein sehr unglückliches Leben gehabt, also beide natürlich. Und die wurden eigentlich praktisch immer misshandelt. Und die kennen eigentlich nur Gewalt, die zwei Mädels. Und haben sich dann halt jetzt kennen und lieben gelernt. Frank findet ja zum Beispiel auch so ein Foto, wo man sieht, wie die beiden dann sich umarmen und in die Kamera lachen. Und Frank fragt sich halt auch, warum jetzt auf einmal es da so eine Flucht gibt, obwohl doch in 4 Monaten eigentlich eine Bewährung aussteht. Ja. Also sie hätten eigentlich noch 4 Monate absitzen müssen und dann wären sie ja in die Bewährung gekommen.
Ja, dann wäre Sunny in Bewährung gekommen, glaube ich.
Genau, ne? Sunny in Bewährung gekommen. Und das hätte aber auch wiederum, das sagt dann natürlich Peter, das hätte dann wieder zur Trennung halt wieder gefolgt und man hätte, deswegen wollte man halt zusammenbleiben, deswegen hätte man vielleicht diesen Fluchtversuch dann gestartet, also was sie auch getan haben. Ja, sie sind ja dann auch geflüchtet zusammen.
Ja, aber Frank meinte, ja, der ist nicht so richtig überzeugt davon, er meinte, sie wollte wen schützen oder so, ne? Genau. Und wir sind dann in so einem Hotel und dann kriegen wir nämlich jetzt langsam mit, was da abgeht. Und zwar, also erstmal die Sahne liegt so auf dem Bett und guckt sich diese Plakette, also diese Kugel, die so wie Maria, diese Marienstatue aussieht, an. Und zur gleichen Zeit ist Jeanette im Bad und da liegt in der Badewanne immer noch dieser gefesselte Typ aus dem Auto, ne, der irgendwie voll Angst hat.
Ja.
Und da macht sie so das Licht aus und verlässt ihn und geht dann zu Sunny aufs Bett und die kuscheln so ein bisschen. Und dann sieht man auch, dass sie ihre Hand auf ihren, also Sunnys Hand auf ihren Bauch packt und das da hier hörst du und dann merkt man, dass sie schwanger ist. Und da kriegt man halt jetzt auch schon halt klar die Idee, es geht also offenbar vielleicht das Kind zu beschützen.
Genau, ja, sie sprechen ja auch ganz kurz, dass sie sich lieben. Also man merkt wirklich, hier ist ein Paar. Und dann sagt ja auch dann irgendwann, Jeanette, leg mal die Hand auf meinen Bauch. Merkst du es? Es strampelt. Dann sagt auch noch Sunny, ich merke es, spüre es. Also die fühlen es beide und sind halt wirklich glücklich. Man merkt also, es ist eine innige Beziehung zwischen den beiden.
Ja, ja. Ja,
das ist definitiv. Und man merkt halt auch, dass Sunny halt Jeanette halt wirklich beschützt. Ja, das ist wirklich dieser Beschützerinstinkt, wo da voll durchkommt. Ja, und dann haben wir schon wieder einen Szenenwechsel. Dann sehen wir das Motel wieder. Und diesmal sehen wir ein Zimmermädchen, das im Motel halt sauber macht. Und die sieht dann im Bad, als sie die Badtür öffnet, die klemmt erst so ein bisschen, dass der Mann sitzt in der Badewanne und gefesselt ist, der Mann von der Rückbank.
Genau, mit großen Augen.
Ja, definitiv mit großen Augen. Ja, der war total verstört. Und ja, und dann haben wir schon wieder die nächste Szene, wo wir dann genau diesen Mann wieder mit seinen verstörten Augen dann bei unserem Warden Kellard übrigens, das ist der Gefängnisdirektor, sitzt, der sich eigentlich aufführt wie ein Sheriff, wo ich mir denke, ey, das ist ein Gefängnischef. Ja. Was hat der mit der Ermittlung zu tun? Und der führt
ja, plus die ganze Ermittlung wird alles im Gefängnis gemacht.
Ja,
ne?
Das kommt auch noch dazu.
Ja. Also, das ist schon krass irgendwie. Also, ja. Ich glaube, die haben es ein bisschen vereinfacht von den Figuren her. Also, weil der eigentliche Polizist, das ist ja der mit den Knarren
immer. Genau, ja.
Der Stevens. Und der ist aber eigentlich nur dazu da, die Knarren durchzuladen und immer Stress zu machen. Aber der führt eigentlich keine Ermittlungen. Es ist wirklich der Warden, der hier sagt, naja, ich mach das mal. Also, weil das zum Beispiel die Befragung und so, dass das jetzt bei ihm im Gefängnis ist, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, um die Geschichte zu vereinfachen und ein bisschen die Locations zu reduzieren. Aber irgendwie sagt es eben auch, dass hier der Typ das so an sich reißt. Und ganz ehrlich, wenn du dem so ins Gesicht guckst, dann glaubst du dem das auch. Also, der hat halt diese Hackfresse.
Diese Hackfresse.
Ja, hat er doch. Das ist einfach ein krasser Typ. Ja. Genau, und dann sagt dieser Typ, hier, die haben mich entführt und die ist schwanger. Mhm. Und das will der Kellert erstmal gar nicht glauben, weil er das so, hallo, so ein Schwachsinn. Ja, genau. Und er so, doch, ich hab das, hallo, das hat man gesehen und so, ne?
Ja.
Und diskutieren die halt darüber. Was halt auch ein bisschen lustig ist, dass alle, also offenbar scheint keiner aus diesem Gefängnis zu wissen, dass sie schwanger ist. Und der Typ, der entführt wurde, der hat das sofort gesehen. Und aber keiner sonst oder so. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ja, und zur gleichen Zeit reden dann Frank und Peter so ein bisschen abseits. Und dann hat er, also ich glaube, dann wird gesagt, dass der Mann halt erzählt hätte, dass sie so ein Haus besucht haben, da war aber keiner da. Und dass es halt keine so typische Flucht wäre. Also irgendwie suchen die offenbar was. Und dann sagt sich Peter, ja gut, dann checke ich mal die Krankenhäuser in der Umgebung, ob es da nicht irgendwas gibt. Und Frank macht sich große Sorgen, dass dem Paar irgendwas passieren könnte. Weil wir merken ja, wie aggressiv hier alle gegen diese Frauen sind. Und ja, der Mann, der kann dann irgendwann gehen, der darf dann nach Hause und macht so ein bisschen einen auf barmherzigen Samariter. Aber Frank glaubt halt, das sagt er auch sehr deutlich, dass er eigentlich nur dazu, dass er die Frauen eigentlich nur mitgenommen hat. Ja, also genau, der wurde ja offenbar von denen dann überrumpelt. Ja. Aber der hat die auch nur mitgenommen, um mit denen Sex zu haben. Und die einzige Sorge, die er wirklich hatte, war weniger, dass sie ihn umbringen in der Badewanne oder so, sondern dass seine Frau davon erfährt. Und das macht Frank doch relativ deutlich. Also Frank lässt hier doch sehr den Moralischen raushängen.
Oh ja.
Und
er sagt ja auch, haben Sie, wie hat er gesagt gehabt, haben Sie sich mehr erhofft von den beiden oder irgend sowas?
Ja, ja.
Ja, ja. Also ja. Und der Gefängnisdirektor, ja, der hat dann natürlich, gibt er auch natürlich noch seinen Senf dazu, weil der verdient sind die Frauen, wie gesagt, nicht schwanger, also beziehungsweise die Frau ist nicht schwanger für ihn und und der ist eigentlich nur drauf aus, die zu jagen. Also da gibt's kein anderes. Der glaubt das auch nicht. Da muss noch ein anderer Hintergrund sein. Also der glaubt nicht, dass die jetzt nur auf der Flucht sind, weil sie jetzt halt ein Paar sind und das Kind jetzt irgendwo auf die Welt bringen wollen, sondern der will die einfach wieder zurückhaben. Das ist sozusagen seine Beute, weil bei ihm ist ja noch nie jemand ausgebrochen. Ne?
Das ist ja, erstens das und dann ist es einfach, ist für den ist ganz klar, dass Sunny einfach so eine Killerin ist, ja, die einfach jeden umbringt und ich meine, man muss auch ein bisschen verstehen, ich meine, der hat natürlich seinen Mitarbeiter getötet, also sie hat seinen Mitarbeiter getötet, da irgendwie in seinem Gefängnis. Ja, die haben vielleicht Scheiße gebaut und so, aber trotzdem, ne? Also das ist so ein bisschen seine Sache. Und okay, und dann sind es eh Frauen, also Das
genau.
Also der ist ja wirklich der totale Macho. Das ist total krass. Genau, und dann sagt irgendwann, naja, aber irgendeiner muss von der Schwangerschaft ja gewusst haben, sagt dann Frank. Und Keller sagt sofort, ja, okay, ich werde mal sofort die Häftlinge antreten lassen.
Ja.
Und Frank sagt, nee, die Wärter, weil einer von denen ist auf jeden Fall der Vater.
Ja, und, genau. Ja. Aber die, genau, weil dann haben wir ja wieder die nächste Szene mit unserem Gefängnisdirektor, der dann ja wieder bei Frank und Peter da auftaucht. Und der sagt dann, ja, wir haben ja dann jetzt da schon so Befragungen beziehungsweise Tests gemacht. Und das kann nicht sein, dass einer von meinen Leuten das ja war, ne? Also die sind doch da irgendwo da Umkleide oder irgendwas. Ich verstehe gar nicht, was die manchmal für Plätze in dieser Folge haben.
Also ich habe das Gefühl, das ist so, weißt du, so der Mannschaftsraum da von diesen Wärtern irgendwie.
Ja, okay, weil da hinten so ein Spind war oder sowas, deswegen.
Ja.
Und man sieht dann auch mehrere von den Wärtern da stehen und die trinken alle Kaffee und hören natürlich dazu, was die so erzählen. Die bekommen ja eigentlich jetzt auch alles von der Ermittlung mit und das ist ja auch natürlich schlecht. Und einer fällt Frank direkt auf, der sich so, so ein bisschen auffällig verhält. Das ist ein großer schwarzer Mann, der so ein bisschen schon athletisch aussieht und einer von den Wärtern. Und Frank bekommt zum zweiten Mal in der Folge, bekommt er Vision und man sieht ganz kurz in einer dieser Visionen Jeanette und es dreht sich so ein bisschen und Frank stellt sich dann diesem Wärter vor und der heißt Schiffer und der Frank sagt, wir sollten uns unterhalten und du merkst wirklich, wie dieser Schiffer, also dieser Guard, toller Name, der wird wirklich nervös. Ja, und
ja.
Frank hat seine Intuition und seine Gabe natürlich, ja, verraten mir, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann klopft Frank in diesem Verhörraum an. Und die sitzen ja gerade da und haben da gerade einen, den sie ja verhören. Und dann sagt der Warden, ja, Moment, wir haben hier gerade angefangen mit dem Verhör. Was machen Sie da? Was stören Sie uns nach dem Motto? Und dann sagt er, ja, was wissen Sie denn überhaupt über diesen Schiffer? Das ist jetzt sowas, wo er gleich aber der Gefängnisdirektor auspackt und er sagt halt, in seinem alten Job hat er möglicherweise Ärger gehabt. Er drückt sich noch nicht mal so richtig aus, er druckt so ein wenig bisschen drumherum und dann hat dann aber auch natürlich Frank dann jetzt diesen Raum für sich und fängt dann an mit diesem Schiffer zu sprechen. Er sagt dann auch, Ernie, nehmen Sie mal die Mütze ab. Ja,
sie werden länger hier bleiben.
Ja, genau, deswegen ist es eine längere Sache hier. Ich habe hier ihre Personalakte und sie waren in der Haftanstalt in Montana und da wurde ihnen ja gekündigt. Ja. Und was war denn da genau? Und dann sagt er, dann sagt er, doch, ich möchte es von Ihnen hören, was war da? Ja. Und dann sagt Frank, Sie haben Ihren Posten verlassen. Und dann sagt er, ja, Moment, da steht doch alles hier drin. Ja, ich habe ja auch ein Disziplinarverfahren am Hals gehabt nach Paragraph so und so. Da steht doch alles hier in diesem Disziplinarschreiben drin. Und dann wird Frank richtig ausfallend. Also was heißt ausfallend? Er wird wütend. Also er wird wütend. Er sagt, der nimmt die Akte, knallt sie auf den Tisch und sagt, Sie haben eine Inhaftierte vergewaltigt. Und dann, klar, der Schiffer versucht sich natürlich rauszureden und sagt dann, nein, das war nicht der Grund. Und dann schreit dann Frank regelrecht und sagt, haben Sie Jeanette vergewaltigt? Und dann schaut dieser Schiffer ja hinten an die Wand und da steht Peter Watts, also angelehnt, wie immer, so ganz cool. Und so nach dem Motto, könnten Sie mal Ihren Kollegen da mal beruhigen? So, also sieht man so im Blick. Und aber Frank lässt sich dann gar nicht beirren, sondern der konfrontiert ihn. Ja. Und der sagt dann auch, haben Sie jetzt oder haben Sie nicht? Also er setzt ihn unter Druck, ne? Also der Frank wird jetzt richtig böse. Ja. Und der sagt dann auch, haben Sie ihr zur Flucht sogar verholfen oder sie in die Flucht getrieben, eher gesagt? Also nicht geholfen, sondern eher in die Flucht getrieben.
Ja, getrieben, ja, genau. Ja. Ich denke halt, dass er irgendwas gedroht hat oder
Ja. Und dann kommt er und sagt gleich, er möchte seinen gewerkschaftlichen Beistand. Ja, also jetzt hier geht gar nichts mehr. Also anscheinend ist das so, dass man dann den Gewerkschaftler in den USA da dazu holt. Und dann sagt dann auch Frank noch so, ach Peter, hören Sie das? Ja, hören Sie das? Ja, und dann lasst natürlich Peter natürlich auch noch einen Spruch ab, ja, und sagt dann, dass in der bei der Spurensuche in der Zelle wird die Identität des Vaters wahrscheinlich dann auch noch nachgewiesen. Ich weiß nicht, ob man dann das irgendwie noch nach Tagen mit solchen Spermaspuren wahrscheinlich oder was dann dann versucht, irgendwie das noch zu ermitteln. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt damals schon so möglich war, ob das heute überhaupt noch möglich ist, keine Ahnung. Ja, da bin ich zu geprägt von
Nachmittagskrimis. Aber wenn. Ja, genau. Nein, aber gut, aber wenn sie ja wirklich schwanger ist, dann kannst du das ja auch nach.
Dann auch,
den Vater,
ja.
Ne, also das, genau. Genau. Also aber irgendwann kriegt man es schon raus. Ja, ne? Ja. Genau.
Genau, die Spuren, auch wenn die jetzt schon kaputt werden, trotzdem könnte man sie dann natürlich rauskriegen, hast recht.
Mhm, genau.
Ja, ja. Genau. Und dann sollte jetzt lieber mal vorsichtshalber kooperieren, weil das Resultat wird dann ja sowieso irgendwann kommen und dann beweist es ja, dass er dann wahrscheinlich sie vergewaltigt hat. Und er sagt dann nochmal, der Schiffer, ich habe damit nichts zu tun. Nein, hat er nicht. Und ich habe dann niemanden bedroht und so weiter. Ja, also der will eigentlich gar nicht so richtig raus. Also ja, der, klar, logisch, der weiß jetzt auch, was ihm blüht, im schlimmsten Fall.
Ja, ja.
Ja, logisch. Und man merkt ihm halt auch an, dass er nervös ist, wie verrückt. Ja, und dann ist auch schon der Peter am Rausgehen, der will gar nicht mehr. Und dann schreit der Schiffer nochmal, ich habe niemanden bedroht. Und Frank steht dann auch auf, also richtig dominant. Und ja, dann sagt er auf einmal, der Schiffer, sie weiß nicht mal, dass ich es war. Und dann sagt dann der Frank, was soll denn das heißen? Ja, also wie gesagt, sie haben jetzt anscheinend schon so weit, dass er jetzt vielleicht auspackt. Und dann sagt der Schiffer, ja, ich hab's ihr auf der Krankenstation besorgt, sagt er dann. Sie war betäubt und das sogar noch nach einer Zahnoperation. Also er spricht da nicht jetzt von Jeanette, sondern er spricht von dem vorhergehenden Fall, wo er rausgeflogen war, wo der dieses Disziplinarverfahren an den Hals bekommen hat.
Ja. Bist du sicher? Ich dachte, dass er jetzt, ich habe das so verstanden, dass er jetzt auspackt, dass er zugegeben hat, dass er Jeanette vergewaltigt hat.
Ach ja, stimmt, der sagt ja noch, sie war eine Lesbe. Das ist ja der Spiel, das
ist ja genau.
Richtig, stimmt. Stimmt, sorry, ja. Dann muss ich das nochmal zurücknehmen. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er durch sein Disziplinarverfahren, das er hatte, darüber gesprochen hat. Aber es stimmt, es fällt mir jetzt nämlich ein, er hat ja nämlich gesagt, hat er so runtergespielt. Das war ja eine Lesbe, richtig.
Ja, genau. Stimmt. Ja, dann ist es ja auch okay, das ist ja klar.
Das ist ein bisschen verwirrend stellenweise.
Der ist genauso scheiße sexistisch wie alle anderen da in diesem Laden. Mhm. Was ich mich nur gefragt habe, deswegen verstehe ich ein bisschen deine Verwirrung. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, woher eigentlich Frank weiß, dass er einen Häftling vergewaltigt hat in dem letzten Job. Weil in der Personalakte steht das ja nicht drin. In der Personalakte steht ja drin, ich habe meinen Posten verlassen.
Genau.
Ne? Also das ist ja wieder genauso, also die schreiben ja nie das in die Personalakte. Das ist ja schon das zweite Mal, dass die da irgendwie nicht die Wahrheit reinschreiben. Das war ja genau wie diese Waffe, diese unregistrierte Waffe nicht erwähnt wurde von dem Warden. Ja,
genau.
Und hier ist es auch genauso. Aber irgendwie wusste es Frank halt trotzdem. Wahrscheinlich hat es der Warden erzählt. Das wissen wir jetzt nicht so genau. Das ist das Einzige, wie ich das mir vorstellen kann. Weil in der Akte selber steht ja halt nicht drin, was der Schiffer gemacht hat in seinem letzten Job. Ich glaube, sonst wäre der auch raus gewesen. Also,
ja, der wäre dann auch wahrscheinlich vor Gericht gekommen und wäre dann auch irgendwo im Knast gelandet und hätte dann die Pfeife aufheben dürfen. Also
genau.
Deswegen.
Und so ist er auch im Knast gelandet, aber eben auf der anderen Seite der Gitterstäbe.
Ja, genau. Ja. Und Frank ist dann richtig angewidert und sagt dann, verlassen Sie jetzt den Raum.
Ja, ja.
Hauen Sie ab. Ja. Ja, also, und dann nimmt dann auch seine Mütze wieder, zieht sie auf und ist dann auch weg.
Ja.
Ja, und dann kommen wir wieder in die nächste Szene rein. Und zwar beim Frauenarzt. Die Jeanette ist ja beim Frauenarzt und die Sunny, die liest halt eine Zeitung währenddessen, die Jeanette im Behandlungsraum ist, und da blättert sie so die Zeitung durch und liest dann, dass ein Guard umgebracht wurde. Und dann wird sie ja gleich ganz heiß und sie fängt dann an, diese Zeitung zusammenzuknüllen, also so richtig, wie so ein kleiner Stock, ja.
Sie kriegt schon wie dieser Schlagstock, ne?
Ja, ja. Man merkt jetzt, die Frau wird wieder richtig wütend, also die hat auch wirklich, eine innerliche Wut, und sie knüllt das Ding zusammen, dann gibt's einen kleinen Cut und wir sehen, dass die Gynäkologin gerade die Jeanette untersucht. Und jetzt geht es natürlich darum, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und man kann es noch nicht so richtig sehen, aber sie fragt dann, wann war denn der Tag der Empfängnis? Und das ist jetzt das Interessante. Und dann sagt ihr Jeanette, das weiß ich nicht so genau. Aber sie hofft, dass das Kind nach seinem Vater schlägt. ja. Ja, oder dass er nach seinem Vater wird. Und dann kommen halt solche Fragen wie, geht es Ihnen auch gut? Haben Sie Blutungen oder haben Sie schon Wehen gehabt und so weiter? Ja, und jetzt kommt dann natürlich gleich in diesem Moment auch noch Sunny in den Raum rein mit ihrer zerknüllten Zeitung. Und man merkt schon Sunny an, sie ist wirklich wütend. Und die Jeanette sagt noch, mir ging es noch nie besser als wie im Moment. Also ihr geht das blühende Leben sozusagen. Mhm. Ja, und sie war noch nie so glücklich wie zuvor. Die strahlt regelrecht. Und die Gynäkologin blickt gleich durch. Die sagt dann, ach, sie sind Jeanettes Partnerin. Ja, Partnerin halt, ne? Also ja, ihre Freundin. Ja. Und was ja für die 90er Jahre ja schon sehr weit war eigentlich, dass jemand schon gleich so geschaltet hat. Ja, und ich glaube, die ist gar keine Gynäkologin, sondern ist nur eine Assistentin oder was, weil sie sagt,
ja,
ich hole den Dr. Lee noch. Ne? Der wird ja auch nachher noch interessant, der Dr. Lee. Den sehen wir ja noch.
Ja, aber sie erzählt irgendwas von zweiter Meinung und so weiter.
Ja.
Wo ich dachte, sie hat es irgendwie gerafft, dass mit denen was nicht stimmt. Direkt, ne? Das hat so ein bisschen Spannung aufgebaut, weil im Prinzip sind wir dann auch schon wieder in der nächsten Szene im Gefängnis. Also unser Besprechungsraum im Gefängnis mit den Lockern oder so. Auf jeden Fall, mittlerweile haben wir, glaube ich, noch so eine Karte, ne? Wir haben mittlerweile noch so eine Karte von der, so Google Maps da hängen, genau, von der Umgebung. Und auf jeden Fall hat dann die Klinik nämlich schon angerufen und hat bestätigt, dass Jeanette und Sunny da waren. Und aber was eben auch sehr interessant ist und wichtig ist, dass Jeanette bei der Geburt verbluten wird, wenn sie nicht in einem Krankenhaus entbindet. Das ist immer, ne, die klassische Ticking Clock als Autor, sodass man jetzt sagt, hier, es muss jetzt schnell gehen oder so. Wir können nicht einfach das laufen lassen, wir haben jetzt ein weiteres Problem. Und die Highway Patrol düst natürlich sofort zum Krankenhaus, da Stevens und seine Leute hauen direkt ab zum Krankenhaus.
Ja.
Frank bleibt aber noch da und sagt, lass uns mal das Haus suchen. Und er geht dann zu dieser Google Maps Karte, also die natürlich keine Google Maps Karte ist. Und der sagt so, hier, da ist das Motel. Das ist immer so typisch, was man auf so Karten macht, ne? So Krimis. Hier ist das Motel, wo die waren mit dem Typ und hier ist die Klinik und dazwischen gibt's eigentlich nur eine Straße. Lass uns da mal das Haus suchen. Und in der nächsten Szene, da haben wir auch so ein paar Polizeiautos dann lang rasen, aber dann hält Frank vor so einem diesen Briefkästen. Da gibt es so ein paar Briefkästen, die so für mehrere Häuser sind. Das gibt es ja dann in Amerika, wenn die alle so ein bisschen weg sind von der Straße, sind die so zusammen. Ja. Und er merkt, auf einem Briefkasten steht, folge dem Pfad. Also dieses Ding, was als Lesezeichen in der Bibel war.
Richtig.
Aber das steht auf der Mailbox. Und jetzt heißt er, das wird's wohl sein. Und er klingelt und genau wie bei Jeanette und Sunny ist aber keiner da. Er sieht aber durchs Fenster, dass da auch dieses Marienbild irgendwie steht. Also er weiß, er ist richtig. Und hat auch dabei dann eine kurze Vision. Ne? Hat dann irgendwas mit Schuss und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann will er eigentlich gehen und dann kommt plötzlich so ein Auto angefahren. Weil eigentlich war nämlich der Plan, wenn wir das Haus filmen, dann finden wir vielleicht mehr raus oder wir finden die wieder. Und tatsächlich sind Sunny und Jeanette im Auto. Und Jeanette sitzt auf Beifahrersitz und Sunny fährt mit ihrer üblichen Wut und hat mal direkt vor, Frank zu überfahren, der das Auto stoppen will. Und Frank hechtet noch so zur Seite. Dann fahren die aber einfach weiter. Und man hört dann im Inneren irgendwie, also es schneidet dann ins Auto, wo man merkt, oh, die Wehen setzen ein, also das Baby wird kommen. Und was ich interessant fand, ist, es waren ja wieder so typische Lance Henriksen-Mini-Stunts. Ja, ne? Genau. Also, es war irgendwie das, aber die waren wirklich mini. Also, ich glaube, da hat er, ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich hatte nicht den besten Tag irgendwie. Also, es war eigentlich was nicht so herausfordernd. Also, er ist einmal vor dem Auto weggesprungen, aber schon so, das hätte ich auch machen können. Und das andere, was ich auch hätte machen können, war, es gibt so diese eine vollkommen sinnlose Szene, der springt dann über dieses Geländer irgendwie von dieser Terrasse, ne? Ja,
genau.
Und aber so die Kamera so weit unten, dass er einmal so über die Kamera springt oder so, was so komplett unnötig war oder so. Und so, ja, der coole Frank. Also die beiden Stunts hätte ich mir auch zugetraut, glaube ich. Aber ja, jedenfalls, also nochmal zur Erinnerung, Lance Henriksen war ja lange Zeit auch Stuntman. Genau. So ist er ja eigentlich zur Schauspielerei gekommen, ne? Ja. Dass er irgendwie Stuntman-Jobs bekommen hat und dann plötzlich. Ja, weil in seinem Alter, das war, glaube ich, die Sache, ne, dass in seinem Alter es wenige Stuntman gab und da war er schon ein bisschen älter und so ist er da so reingekommen. Ja, und das Baby kommt, ne?
Was ich noch gut fand, noch in dieser Gynäkologen-Szene fällt mir gerade ein, dann sagt ja die Sunny zur Janet, der Wachmann ist tot. Und man merkt, dass Janet sehr mitfühlend ist. Also sie trifft das sehr. Das kann mich noch erinnern, dass sie dass sie schon fast am Weinen war. Und auch jetzt in dieser Szene im Auto sagte sie nämlich, ey, du hättest den fast umgebracht, du Gottes Willen. Ja, und also man merkt, die hat halt nicht so dieses sie ist nicht so skrupellos, wie das die Sunny ist. Die Sunny, ja, die räumt alles aus dem Weg, was ihr gefährlich wird, egal wie. Ja, und wenn da jemand drauf geht, das ist der egal. Und wie du schon gesagt hast, die Sunny sitzt dann im Auto und sagt, oh Gott, ich glaube, das Baby kommt. Und dann sagt die Sunny noch, ja, ich bin doch da, es passt, das kriegen wir schon hin. Ne? Und die rasen dann den Highway oder was es ist entlang im Dunkeln. Mhm. Und wir haben natürlich dann einen Szenenwechsel und ja, die man sieht schon wieder Peter Watts, der dann wieder vor Google Maps steht und da das Haus, ja, das ist so typisch, ne? Hat so einen Stift in der Hand und tippt da drauf rum. Das Haus wurde vor 8 Monaten von einem John und von einer Jennifer Baden aus Kalifornien gekauft. Also sie haben dann gleich da schon das Grundbuch anscheinend amtlich angerufen.
Ja.
Gib mal nochmal da mal Auszug daher. Ja, also und soweit sie wissen, haben die mit diesen Frauen keinerlei Kontakt. Und ja, dann kommt aber nochmal Frank und sagt, ja, Moment, in dieser Folge, da war ja ein Aufkleber drauf, wo dann stand, Folge dem Pfad, ist das ein Kult? Also der fragt es natürlich nach, also der denkt dann, das wäre eine Sekte oder irgend sowas. Hm. Und der Peter sagt, nee, also nicht, dass wir wüssten. Und dann fragt auch nochmal der Sheriff, wieso wussten wir eigentlich nichts von diesem Haus?
Ja, gute Frage.
Ja, genau.
Der ist richtig angepisst, ne? Weil er irgendwie auch irgendwie merkt, er kriegt nicht so die Infos. Und Frank redet sich so raus. Ja, ich hab nur so eine Ahnung gehabt. Und der Stevens, ja, mit ihren Ahnungen liegen sie aber immer goldrichtig.
Ja, genau.
Er hat vollkommen recht. Aber Frank hat halt einfach keinen Bock auf den Stevens, weil er weiß ganz genau, wenn Stevens die Frauen zu fassen kriegt, dann sind die tot.
Ja, genau, weil die Straßen sind ja gesperrt und das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Die wollen ja zu diesem Haus und es dreht sich ja auch alles um dieses Haus und das können die, also klar, logisch, die müssen ja irgendwie jetzt die Mädels nochmal dazu irgendwie bekommen, dass sie nochmal zu diesem Haus fahren. Aber wie schon ja der Peter ja schon gesagt hat, das ist alles abgesperrt, das ist alles, ja, die bewaffneten Polizisten sind ja überall, ja, das ist eine Menschenjagd, eine regelrechte.
Ja, genau.
Ja, und dann erzählt Frank noch, dass diese Sunny ja lange Zeit auch im Güterbahnhof gelebt hat. Und dann sagt der Peter gleich, oh, meinst du, dass die, also, oder meinen sie, dass sie einen Zug nehmen? Das ist immer so für mich so verwirrend. Duzen die oder siezen die sich eigentlich jetzt? Ja.
Also ich habe echt das Gefühl, dass sie in der englischen Fassung, dann gibt es natürlich keinen Sie und kein Du, aber da habe ich das Gefühl, dass es halt so ein Duzen ist und in der deutschen Fassung ist es irgendwie so die seltsame Siezen.
Ja,
aber,
das ist so seltsam, aber ich glaube, dass die wirklich schon per Du sind, also mir kommt das so vor, denn der Peter sagt, in meinen Augen, glaubst du, dass die jetzt mit dem Zug fliegen wollen, ne? Also dass die mit dem Güterzug abhauen wollen und dann sieht man ja auch schon gleich einen Cut. Und wir sind auf dem Güterbahnhof, wo dann halt überall verschiedene Gleise sind und Güterwaggons und die haben ja natürlich auch alle einen Fahrplan, auch Güterzüge haben einen Fahrplan und Frank ist natürlich jetzt da irgendwo am Bahnhof, am Güterbahnhof und schaut sich die Fahrpläne an und schaut immer, um wie viel Uhr ein Zug fährt und dann fährt gleich einer um, glaube um 13.05 Uhr oder sowas und es ist, glaube ich, 5 vor 1 oder so, irgend sowas. Ja, und am Gleis 23 oder so. Auf jeden Fall, überall auf dem Boden stehen dann diese Gleiszahlen, ja, so wie am Bahnhof überall ja auch. Und der Frank rennt jetzt zwischen den Waggons entlang und kommt dann auch irgendwann an diesem Gleis 23 an. Ja, und läuft dann ganz langsam und gemächlich an den Waggons. Klar, logisch, weil er möchte ja hören, ob sich da jemand unterhält oder ob sich jemand da drin bewegt. Was ja auch in den USA oft der Fall ist, das ist ja wirklich so, dass dann halt da jemand mal auf dem Güterzug aufspringt und dann mal ein paar hundert Kilometer mitfährt. Und ist ja auch so ein Western-Ding, ja. Und,
ja, total.
So ein total Ami-Ding und es passt jetzt ja auch, weil, wie gesagt, es erinnert mich so an den Film Flucht in Ketten und hier jetzt ist es ja auch so, Frank, wie gesagt, läuft jetzt ja durch diesen Bahnhof, oder durch dieses, ja, durch diesen Güterbahnhof.
Ja, Güter, ja, genau.
Güterdepot. Da läuft da, glaube ich, irgendwo noch Wasser raus, das dreht er dann ab, weil das hört man ja, das Wasser laufen, und er will ja hören, ob da jemand erzählt oder ob da jemand aus dem Waggon.
Ja, ja.
Und irgendwann, ja, ist er ja dann auch am richtigen Waggon und bleibt dann auch stehen und ja, dann hört er was. Dann hört er nämlich, wie sich die zwei Frauen unterhalten. Die Sunny, die liegt in so, im Güterwaggon in so einer Ecke, da ist die mit Stroh ausgelegt, die Ecke. Erinnert mich jetzt auch so ein bisschen, auch wenn ich jetzt gerade mal so nachdenke, an so eine Bibelauszug, ne? Wie so Maria und Josef, wenn sie da irgendwo im Dings sind, im Stall. Weil das sieht genauso aus wie ein Stall. Also du hast, wie gesagt, dieses Stroh auf dem Boden.
Ja, und das ist alles Holz drumherum, Holz, ne? Genau. Ist so ein Holzgüter, also leerer Güterwaggon ist es ja, ne? Mm-hmm.
Und es erinnert einem so ein bisschen an so ein bisschen so eine religiöse Szene, regelrecht schon. Und die trinken dann auch noch, also beziehungsweise Jeanette trinkt dann auch noch einen Schluck Wasser, weil sie ja, muss man ja machen, wenn es einem nicht so gut geht. Und
ja.
Und auf einmal merkt dann die Sunny.
Sunny,
da ist doch irgendwas. Und Jeanette sagt dann, was ist denn los? Und dann merkt schon der Frank, man sieht seinen Blick, der steht ja draußen am Waggon und hört mit seinem, ist ja mit dem Kopf angelehnt an den Waggon und hört ein Gespräch und weiß, die haben mich wahrscheinlich gehört. Ja, die beiden haben.
Ja, unterhalten sich schon. Dann ist eigentlich auch schon. Ja, aber eigentlich so relativ. Relativ belanglos. Ja, und dann ist eigentlich. Und plötzlich hat Frank so diese Kleinkaliberwaffe im Nacken. Und Sunny steht dahinter. Und irgendwie in dieser ganzen Folge hat Sunny wirklich die Gabe, immer aus dem Nichts aufzutauchen. Wirklich dreimal. Es ist das dritte Mal. Ne? Das war irgendwie bei den Gitterstäben mit dem ersten Garn. Beim zweiten hat sie, bopp, zack, hatte der das Messer irgendwie an der Kehle. Und jetzt hat Frank irgendwie die Knarre im Genick. Und, das war schon fast ein Running Gag oder so. Also es ist eigentlich total unwahrscheinlich, aber da das aber immer so ist, finde ich es auch wieder cool. Also das.
Natürlich, ja. Klar, könnte man jetzt sagen, ja, so eine schwere Güterzugwand, wenn du die aufmachst, diese Tür, das hörst du normalerweise. Aber ja, das ist eine Serie, deswegen, das darf man nicht ganz so eng sehen, weil, wie du schon sagst, sie kommt ja von hinten mit dieser kleinen Kaliberwaffe an und der Frank, der zuckt dermaßen zusammen und hat Angst. Das sieht man ihn richtig an. Gut gespielt von Lance Henriksen, so richtig, der scheißt sich gerade in die Hosen rein. Ja, das kann sich anders da ausdrücken. Ja, Frank sagt dann noch irgendwas zu Sunny, weil sie schlägt ihn ja dann auch nieder mit der Waffe. Was sagt die nochmal?
Ja, es geht um, der sagt hier, dass es das Krankenhaus sagt, dass es Komplikationen geben wird bei der Geburt und die eigentlich sofort ins Krankenhaus müssen. Und ich weiß gar nicht, sie sagt dann hier, das ist Gottes Kind und so weiter, weil er, meine ich, auch sagt, es ist, wir wissen von dieser Vergewaltigung, wir wissen, dass es dieser Guard ist und dann wird sie richtig sauer und sagt hier nichts da, es ist Gottes Kind und sagen sie das, also wenn die das Jeanette sagen mit dem Guard, dann schlag ich sie tot.
Ja, die nimmt ja auch eine Eisenstange nach vom Boden, wo da rumliegt im Güterbahnhof.
Genau, die rastet komplett aus. Und ne?
Schlägt da voll rum. Dann im ersten Augenblick dachte ich, jetzt kriegt aber der Frank mal die Hucke voll, aber sie schlägt nicht Frank, sondern sie schlägt einfach aus Wut auf den Boden nebendran und volle Kanne.
Ja.
Ja, also die schreit
auch. Ja, und gegen die Wagen daneben und so, ne?
Die rastet voll komplett aus. Rastet die aus. Die Schauspielerin macht das wirklich toll. Also, das ist eine sehr, sehr intensive Szene. Und Frank sagt dann auch nochmal, da ist noch was, sagt er dann, wenn er am Boden liegt, wenn sie jetzt nicht bald ins Krankenhaus gehen, dann kann es passieren, dass die Plazenta sich ablöst und Jeanette verblutet. Ja, also, und ja, sie sagt dann auch, nein, nein, das kann nicht sein. Und er sagt doch, sie muss ins Krankenhaus und sonst wird das Baby und sie werden verbluten, also werden beide sterben. Ja, ja. Also er redet ihr ins Gewissen rein. Und da, wie gesagt, sie beruhigt sich jetzt ein wenig mehr und sie guckt dann nochmal auf diese Patronenhülse, die da ja aussieht wie Maria. Die hat sie nämlich in der Hand und sagt dann, ja, das ist ein Wunderkind, das ist unser Wunderkind. Ja, also sie redet eigentlich schon davon, dass es eigentlich ein Zeichen ist, was sie hier in der Hand hat. Und sie zeigt es ja dann auf Frank. Und dann geht es ja nochmal hin und drückt den Frank dann nochmal mit dem Fuß oder mit dem Schuh, also die tritt so auf die Brust und drückt den nochmal volle Kanne runter, ja, und redet dann auch nochmal auf ihn ein, dass er jetzt ruhig sein soll, sonst schlägt sie ihn tot. Also der kriegt jetzt nochmal eine richtige Ansage, der Frank. Ja, also der hat wirklich Angst. Dann nimmt sie ihn auch dann gleich wieder hoch und zieht ihn in den Waggon rein.
Genau, zack, muss mitkommen. Ja, ja. Übrigens, kleine Anmerkung, was ich mich sehr lustig fand, ne? Also dieser Fahrplan, ne? Ja. Von den Güterbahnhöfen, die du auch eben erwähnt hattest. Ja. Der nächste Zug rein zufällig fährt halt nach Kanada, was natürlich auch eine gute Flucht ist, ne? Ich meine, die sind ja irgendwo in Idaho oder so, ne? Also das wäre ja quasi nicht nur aus dem Bundesstaat raus, sondern das wäre ja auch aus dem Land raus. Aber natürlich, und natürlich sieht man an diesem Zug dann auch British Columbia Railway. Ja, ja. Also es passt halt alles. Nur in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass das wahrscheinlich absolut an jedem Zug dran steht, weil das natürlich in British Columbia, also Vancouver, gedreht ist oder so. Aber ich fand es jetzt so witzig, wie sie aus der Not eine Tugend machen, dass es halt eigentlich kein amerikanisches Rail, also sagt man, also kein amerikanischer oder US-amerikanischer Güterbahnhof ist, sondern wir haben auch rein zufällig einen Zug, wir wollen den Zug nach Kanada haben, also deswegen macht es voll Sinn, dass das da draufsteht. Das fand ich irgendwie nur irgendwie lustig. Ich dachte erst, das wäre ein Fehler, weil es macht eigentlich, es ist halt genau begründet, dass das der einzige kanadische Zug ist, ja, halt. Ja. In Wirklichkeit sind natürlich alles kanadische Züge. Nur so als kleine Anmerkung. Ja, ansonsten sind wir ganz kurz nochmal im Krankenhaus, nicht im Krankenhaus, im Gefängnis, wo Kellert irgendwie jetzt mitbekommt, dass es diesen Güterbahnhof gibt und wirklich dann zu Peter sagt, sie verarschen mich ja wirklich, sie zwei, ne? Was auch stimmt. Also sie haben ja wirklich alles immer vor den geheim gehalten, einfach damit die Bullen da nicht rumballern wie die Bekloppten, aber jetzt haben sie es halt auch rausgekriegt. Ja, jetzt sind wir eigentlich wieder im Güterwagen. Frank wird natürlich mit Gaffertape gefesselt. Ja. Also das macht man ja immer so, ne? Und und dann sieht Jeanette, wie du schon sagtest, so in dieser Szene, also wie so eine Heilige schon fast oder wie Maria oder so. Aber mich hat es auch sehr, ich weiß nicht, kennst du den Film von David Cronenberg aus den 70ern, The Brood, also die Brut, das hat mich voll daran erinnert, weil da gibt es auch so eine Schauspielerin, die so in so einem Nachthemd da sitzt und die gebärt halt dann so Monsterkinder. Und diese Monsterkinder, die töten alle möglichen Leute dann und so. Okay. Und es hat mich total daran erinnert. Und David Cronenberg ist auch einer meiner Lieblingshorrorregisseure. Der hat ja so die Fliege gemacht und alle möglichen Sachen. Und die Brut ist aus den 70ern halt. Und das ist so von, wie sie da so sitzt in diesem Balkon, Waggon mit diesem Licht von oben, als wäre es so der Heiligen, also ist oben so eine Luke und da kommt das Licht immer rein und das wirkt alles sehr so heiligenbildmäßig. Also ich fand das auch sehr, sehr cool gemacht. Definitiv. Das ist sehr, sehr schön, ne?
Ja, ja, weil sie hat ja das Video schon gesagt, dieses weiße Nachthemd oder was sie da anhat. Und sie wird ja auch regelrecht von der Kamera beziehungsweise vom Filmset her auch ein bisschen angestrahlt. Ne? Sie wirkt so ein bisschen unschuldig irgendwie. Ja, im Gegensatz zur Sunny. Ja, also total.
Ja.
Ja, ja. Und die reden dann auch drüber, dass sie ins Klinikum muss, ne? Also die Sunny versucht jetzt auch auf sie einzureden und sie sagt, nee, ich will das Kind hier haben, bekommen. Ich kann es fühlen, fühlst du es auch, sagt sie nochmal zu ihr. Und halt, ja, wir wissen jetzt, es geht jetzt gleich wirklich hier los. Und der Frank, der will helfen, der steht da noch blutüberströmt, ja noch hinten an der Wand. Also er hat richtig eine abbekommen. Und wir sehen dann draußen, ja, die Polizeiwagen vorfahren. Und natürlich hört dann auch Sunny diese Polizeiautos, weil sie ja die Sirenen anhaben. Und da kommt auch gleich ein SWAT-Team an. Und
ja, alles.
Also wirklich, die machen, glaube ich, alles mobil, was sie nur hier in Seattle mobil machen können. Und natürlich ist auch unser Gefängnisdirektor wieder dabei und der Oberpolizist. Und gleich auch noch ein Scharfschütze, der da voll anlegt mit seinem Visier da. Und Sunny sagt dann auch, sie haben die Polizei gerufen. Dann sagt dann Frank, nee, habe ich nicht. Ja, und sie sagt dann auch wieder, das ist ja typisch so Gangsterfilmmäßig, die Tür geht auf vom Waggon, Sunny schaut raus und sagt, kommen Sie nicht näher, sonst blase ich den Zieren weg, ne? Und
ja,
das ist so richtig so, wie man es kennt halt aus den Gangsterfilmen und macht dann natürlich wieder die Tür zu, damit sie halt in Sicherheit ist, logisch, und hält dann auch die Waffe auf Frank. Und Frank hat Todesangst, dass er weiß, mit der Frau ist nicht zu scherzen. Also da kommt er auch nicht weit. Wenn er dann Fehler macht, ist er tot. Also definitiv. Und die Szene geht dann weiter, weil es rücken immer mehr Polizeiwagen an. Ich habe gedacht, Alter, wie viel Personal bringen die dann noch? Peter Watts kommt natürlich auch noch dazu. Der ist auch in irgendeinem Wagen dabei. Und Peter sagt dann auch, dass das FBI gleich kommt mit Spezialisten, die für Verhandlungstaktiken da sind. Und die lassen dann, die sprechen dann mit denen. Und
er sagt auch sowas wie, die sollen die dann einfach laufen lassen. Wir sagen dann einfach, okay, alles gut. Und wenn sich dann die Lage ein bisschen, genau, dann soll der Zug losfahren. Ja. Der Zug soll losfahren, genau. Wenn sich das alles beruhigt hat, dann sammeln wir die später wieder ein. Und der Stevenson, nee, der fährt nirgendwo hin, der Zug. Ne?
Ja, so richtig so gleich so.
Ja, und das erinnert mich total an Rambo. In Rambo war das auch so. Das ist das auch so, da sagt dann der Chef da vom, wer ist der, Colonel Troutman oder so, der sagt dann zu, irgendwie Troutman sagt zu Sheriff Teasel, das heißt, eigentlich so, überhaupt mich hat diese Folge sehr dran erinnert teilweise, ne, also so vom Look, weil das ist auch so dieses Kanadische irgendwie und eben, dass man vor der Polizei abhaut und so, das ist ja auch so, dass die wollen ja auch alle Rambo killen, weil der hat ja einen Polizisten getötet, also ich glaube, im Film hat er den gar nicht getötet, aber im Buch hat er 1000 Leute getötet. Okay. Im Buch hat er ohne Ende alle getötet irgendwie. Aha. Und auf jeden Fall, ja, aber ist auch egal, ja, trotzdem ist er aus der Polizeigewahrsam abgehauen und so und da hat die Leute verletzt und so. Und da sagt dann auch Troutman so, hier, lass den einfach laufen, den sammeln wir den später an irgendeiner Tankstelle wieder ein. Und da sagen die auch, da sagt der Sheriff auch so, nee, den hier, der entkommt mir nicht, das ist halt, weil das halt so eine persönliche Sache ist. Und genauso ist das hier mit Stevens halt auch, ne, der sagt, nee, der Zug fährt nirgendwo hin. Ja, und dann sagt sich Frank, scheiße, Peter, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann ruft er einfach Frank an.
Ja, genial.
Und dann geht Sunny geht irgendwie ran. Also hat ein bisschen Schwierigkeiten ranzugehen. Ja, ne? Peter sagt noch, drücken Sie die grüne Taste. was mich halt daran schon erinnert, dass Handys halt so in den späten 90ern wirklich echt selten waren. Ne? Also das hattest du als Normalmensch nicht so wirklich.
Das war so teuer. Das war unbezahlbar.
Ja. Und
ja, genau, dann hat er gesagt, drücken Sie die grüne Taste, muss ich so lachen.
Ich musste auch so lachen oder so. War echt so geil. Das war wirklich noch die Zeit, wo man damals mal gesagt hatte, wenn Leute ein Handy hatten, das ist so voll Snob, das brauche ich nie, ist total lächerlich. Genau. Ich kaufe mir nie ein Handy, das ist so lächerlich. Also, das ist so. Das ist so wie wenn ich mir ein Ferrari kaufe, weißt du? Und heute haben alle drei Handys, ne?
Definitiv.
Genau, und dann geht halt Sunny geht irgendwie ran und sagt, wir brauchen einen Arzt und also ich kurz so ein bisschen ab. Hier gesagt, Frank schafft es dann irgendwie die Verbindung zu dieser Frauenklinik herzustellen, wo es auch so ein bisschen noch Zeitschinderei ohne Ende gibt. Da ist dann erst nur diese Assistente dran und irgendwann ist auch dieser Arzt dran und so weiter.
Ja.
Und redet dann auch mit dem und dann sagt diese Assistentin, ja, aber wir sind auf ihrer Seite, wir wissen, was da passiert ist, dass dieser Wärter sie vergewaltigt hat, ne? Und das ist natürlich, also mittlerweile ist das Telefon weitergegeben worden an Jeanette und Jeanette fällt aus allen Wolken und Peter merkt so, scheiße, und lässt auch diese Verbindung dann kappen und Jeanette rastet komplett aus. Ich sag sie, das ist völliger Unfug, ne? Das ist halt das Kind Gottes, das ist nicht von unserem Wärter. Ja. Und da erklärt halt Peter nochmal den Cops, also dass hier Jeanette von einer jungfräulichen Geburt ausgeht. Und da sagt dann der Warden, sagt dann, die werden sich noch wundern, wenn Ernies Mulattenbaby da rauskommt.
Ja, genau, krass.
Das ist wirklich aller Rassismus und Sexismus hier.
Wahnsinn.
Ja. Wo ich mich wirklich frage, würdest du so einen Spruch heute noch bringen in der Serie? Ich glaube nicht. Nee.
Da bin ich auch von der Couch gefallen, wie der das gesagt hat.
Ja, ich auch.
Dachte ich, oh, also das hörst du ja heutzutage gar nicht mehr. Also da sieht man mal, wie wir aber auch jetzt mittlerweile so auf solche Dinge auch achten. Ne?
Ja, also wie die Sprache sich komplett verändert. Ja. Wobei das voll zu diesem Charakter passt. Also der Warden, ich würde dem dreimal sagen, dass er das so sagen würde, aber du würdest es nicht mehr unbedingt in einer Fernsehserie so sagen. Also es war schon, da hab ich auch gesagt, okay, alles klar. der Warden hat mittlerweile so den Plan, ich meine, der ist ja auch so, ich glaube, der sagt dann hier, zwei Polizisten sollen als Sanitäter reingehen. Kann auch sein, dass der Stevens war, der wirklich der Boss da ist, aber ich habe fast das Gefühl, dass der Warden die Cops da reingeschickt hat. Und wir schneiden jetzt immer hin und her, wie zwischen draußen und drinnen. Und die Jeanette bekräftigt halt nochmal, nein, das wäre nicht Schiffers Baby. Das sagt sie auch der Sunny, das soll die auf gar nicht glauben. Das wäre alles Unsinn, das ist halt ein Kind Gottes. Und wir haben jetzt halt wieder diesen Scharfschützen und dann kommen die Sanitäter. Also es wird jetzt natürlich richtig ausgespielt hier, diese ganze Geschichte. Mhm. Und Frank sagt so, Sunny, hier, sie soll also unbedingt von der Tür wegbleiben. Die werden, sobald sie da im Blickfeld sind, werden die schießen. Merkst du auch, dass dieser Scharfschütze auch immer so seine, der hat das immer so auf, wie sagt man, die Safety hat er da immer drauf.
Genau.
Ne? Und dass er immer umschaltet zwischen zwischen gesichert und ungesichert. Richtig, und so weiter. Und und dann kommt Sunny aber irgendwann auf Frank zu, der eben ihr eigentlich helfen will. Er hat so ein Messer in der Hand und dann denkst du, oh, jetzt ist vorbei mit Frank. Aber sie schneidet dann das Tape weg, weil sie weiß, der hilft ihr. Und Frank sagt dann auch noch, ihr gibt ihr den Tipp zu sagen, Mensch, wenn die Sanitäter reinkommt, check unbedingt die Sachen.
Ja.
Das ist so ein bisschen der heiße Tipp. Und tatsächlich, als sie dann ankommen, sind auch in diesem Behälter, also die nehmen dann diesen Behälter entgegen, da sagt der Stevens und sagt schon, na, scheiße. Und wird dann der Behälter ausgekippt und unter der Blutkonserve liegt dann auch eine Waffe. Und Frank so instinktiv greift nach der Waffe und dann sagt, und Sunny guckt ihn so an mit so, oh, scheiße. Oh shit, oh shit. Und Frank entlädt aber das Magazin und sagt, hier wird nicht geschossen, wir brauchen das nicht. Also er macht damit die ganz klare Geste, dass er auf ihrer Seite ist.
Ja, ja. Und in der Zwischenzeit sehen wir ja auch den Peter draußen im Polizeiauto sitzen. Und dann hat so eine Akte neben sich liegen. Und die nimmt er ja dann auch in die Hand. Und da steht dann ganz groß oben Ernie Schiffer no match. Also Ernie Schiffer keine Übereinstimmung. Und dann zwischendrin hören wir immer so diesen Dialog, ja, dass dieses Kind eigentlich ein Wunder ist und dass es eine unbefleckte Empfängnis war. Also ein Wunder auf Deutsch gesagt. Und Jeanette sagt ja auch, dass sie für verrückt gehalten wurde schon immer, weil sie hat ja auch monatelang auch nicht gesprochen. Und also sie wurde so ein bisschen abgestempelt, ja, als eine Verrückte. Und das hören wir alles so ein bisschen im Off und es schneidet auch hin und her. Und wir sehen dann auch, die Übereinstimmung zu Ernie Schiffer ist 0%. Also das heißt, Ernie Schiffer ist nicht der Vater. Und das ist halt jetzt, Frank schaltet sofort, Peter schaltet sofort und weiß jetzt, okay, erstens mal, das Kind kommt von jemand anderem, wenn überhaupt, ja. Und wie gesagt, die Frauen sagen ja immer noch, dass es ein Wunder ist. Und man merkt so im Waggon, dass die Jeanette immer mehr, abgleitet. Also die, die blutet auf Deutsch gesagt und das ist jetzt, sie sagt dann auch noch zu Frank, das Baby soll gut versorgt werden. Also sie rechnet damit schon, dass sie das nicht überlebt. Und Frank verspricht es ihr auch noch, dass das Kind in gute Hände kommt. Und dann kommen dann auch die Wehen wieder und sie schreit dann halt auch, wie man es halt so aus den Serien ja dann auch kennt. Und die Sunny tut immer noch gut zureden und sagt dann halt, sie schaffen das, ne? Also du schaffst das, press. Und ja, sie sehen dann auch irgendwann schon den Kopf und ja, und irgendwann, ja, immer mehr Blut und das Kind kommt dann natürlich zur Welt.
Ja.
Es ist eine sehr intensive Szene, muss ich ganz offen sagen. Also das hätte ich
ja absolut. Also und natürlich wird die Nabel. Ja. Und natürlich wird die Nabelschnur mit Gaffertape abgebunden oder so.
Ja, genau, der tut das irgendwie so mit Gaffertape, ja,
richtig. Aber es ist halt, Gaffertape ist halt, ne, für alles.
Ja, ist eine Allzweckwaffe.
Die Allzweckwaffe, ja, genau. Ja. Nee, aber du hast recht, das ist auf jeden Fall eine super, also es ist eine sehr intensive, sehr gute Szene. Also auch gerade mit diesem Schneiden zwischen den verschiedenen Perspektiven und so, das ist echt gut gemacht. Ja, und dann im Prinzip irgendwann, im Prinzip stirbt Sunny dann. Also die ist kalkweiß und dann bewegt die sich halt nicht mehr.
Ja, sie hält nochmal, glaube ich, kurz das Kind nochmal im Arm und
ja, das kann sein.
Ist glücklich und sagt auch noch irgendwas, dass es so hübsch ist und so weiter und dann, ja. Ja, und dann stirbt sie. Ja, ja. Ja, es ist eine sehr, sehr traurige und intensive Szene und wirklich, es hat mich auch stellenweise sehr mitgenommen, muss ich ganz offen sagen. Also in den Bann gezogen, nennen wir es mal so eher.
Ja, ja, es ist intensiv. Es ist intensiv, ja, ja, genau. Ja, und Frank nimmt dann dieses Baby, wie er das auch versprochen hat, im Prinzip und sitzt einfach da in diesem Wagen an dem. Im Prinzip einfach so gegen das Holz gelehnt. An der Wand hat das Kind im Arm und macht eigentlich gar nichts. Guckt eigentlich nur auf dieses Kind. Während Sunny dann irgendwann dieses Tor aufmacht und rauskommt. Und Frank sitzt immer noch da, macht überhaupt nichts. Und ja, dann kommt natürlich wieder mit den Scharfschützen hin und her und alles. Und dann wird ja, glaube ich, auch gesagt, die soll sich auf den Boden legen oder was auch immer, so dieses Übliche. Ja. Und dann hat sie eine Hand in der Tasche, in der Hosentasche. Und man könnte halt denken, dass das diese Kleinkaliberwaffe ist. Und irgendwann reißt sie diese raus und wird erschossen. Und sackt dann auch so in sich zusammen, fällt nicht mal richtig um. Sie bleibt so Knie, auf den Knien, ne? So genau. Und dann fällt die Kleinkaliberwaffe aus ihrer Hand. Nur es ist nicht die Kleinkaliberwaffe, sondern es ist diese Marienplakette sozusagen, also diese Kugel. Und das heißt, sie hat sich ganz eindeutig mit Absicht erschießen lassen. Also das sie hat es halt einfach. Ja, der Weg ist für sie hier zu Ende. Also ihre Liebe ist halt gestorben. Und das ist halt auch sehr, sehr traurig. Und Peter sitzt auch im Wagen und ja, das ist, kann es auch nicht so richtig fassen.
Ja, und was ich noch toll, also in Anführungszeichen gut fand, war dieses stilistische Mittel, dass man hingegangen ist und hat sie dann nochmal knien von oben gefilmt.
Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ja, und dann schwenkt die Kamera auch noch so, wie als würde sie jetzt in den Himmel fahren. Also so kam es mir vor, ne? Also so richtig so viele Anspielungen auf auf Bibel, auf Religion. Also
ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt auch wieder quasi so eine Art Frank-Vision war, ob Frank das in dem Moment sieht oder so. Also es ist ja eine ganz seltsame Perspektive sozusagen. So objektiv wird ja sowas normalerweise nicht so gezeigt im Millennium. Aber es war auf jeden Fall, genau, man hat auf jeden Fall verstanden, was das sein soll. Es war auf jeden Fall so ein kleines Detail, ne, wo man so denkt, oh, das ist interessant. Also dieses göttliche Motiv wird halt da komplett durchgezogen. Ja, und dann ist eigentlich vorbei, ne? Und
noch nicht ganz, wir sind ja dann nochmal im Klinikum.
Ja, ja, ich meine, die Szene vorbei. Ja, genau. Ja, ja, genau. So, ja. Genau, wir sind jetzt in dieser Geburtsstation, ne?
Genau, in der Geburtsstation. Ja, und Peter sagt zu Frank, weißt du, wer der Vater ist? Und dann sagt der Frank eigentlich niemand. Dann hat Peter noch so ein leichtes Grinsen im Gesicht und sagt, er hat auf jeden Fall mal nicht das Gefängnispersonal. Ja, also
genau, die haben irgendwie alle Typen jetzt gecheckt inzwischen und es hat keiner von denen gewesen. Ne? Genau.
Ja, dann sagt er wieder irgendwas von einem Heiligen, der hätte dann gesagt, was hat er gesagt? Irgendwie so ein Zitat.
Ja, ich glaube, der hat sowas gesagt, Wunder widersprechen nicht der Natur, nur dem, was wir über die Natur wissen. Ist ja, natürlich genau. Ein klug geschwätzter Spruch, aber es ist natürlich wahr. Ne? Also im Prinzip sagt er im Prinzip, es war ein Wunder, aber weißt du was, ein Wunder ist jetzt auch nicht so viel wert. Wenn wir irgendwie raffen, wie es funktioniert, dann, also irgendwann kriegen wir vielleicht schon mal raus, wie es funktioniert. Also so eine große Sache ist es dann doch nicht, aber Wir haben es jetzt gerade nicht verstanden, wie es sein kann. Also man sagt halt immer, also man sagt ganz eindeutig, dass es letztendlich kommt von Gott, dieses Kind, oder zumindest glauben wir das. Also ja, also es scheint jedenfalls nichts, ja, es scheint keine natürliche Erklärung zu geben für dieses Kind. Ja, und Frank sagt dann, ich wünsche, es wäre besser ausgegangen. Mhm. Und Peter sagt, ja, aber sie haben die Baby das Leben gerettet. Das ist sehr viel. Und ja, und dann kommt eigentlich noch, dass sie gesagt haben, dass irgendwie Janettes Familie irgendwie Nein zur Adoption gesagt hat. Und ja, dann entscheiden halt die Behörden, sagt Frank. Und Peter sagt, ja, da gibt es irgendwie noch so einen gewissen, also sie sind offen für Vorschläge, da gibt es einen gewissen Spielraum. Und dann sind wir eigentlich wieder in diesem Haus. Und jetzt sind endlich mal Leute da. Da ist jetzt so ein Pärchen da in diesem Haus. Also dieses Haus mit dem Pfad und so. Und ja, und dann kriegen wir irgendwie raus, dass die haben immer gebetet für alle in der Anstalt. Also besonders für Janette und Sonny. Ja. Ich habe das so verstanden, dass die sich nie wirklich getroffen haben.
Ja, richtig.
Genau. Ja. Und dann wird in demselben Moment wird dann das Baby aus dem Auto geholt. Und dann, ja, sagt der eine, ja, entschuldigen Sie, dann gehen die beide zu dem Auto und Frank holt diese Kugel, diese Marienkugel sozusagen nochmal aus der Tasche oder schaut die sich an und sieht nochmal dieses Folge dem Pfad und ja, die Wege Gottes sind unergründlich. Richtig. Also das ist im Prinzip so.
Genau, Frank gleicht dann sozusagen nochmal diese Patrone, die aussieht wie Maria, nochmal mit einem Bild ab, das da hinten irgendwo auf
dem, genau, auf dem Tisch und steht. Ja, richtig.
Ja, ja, und ja, ja. Sieht dann, dass es ja, dass die Wege des Herrn wirklich unergründlich sind, weil er sagt dann zum Schluss, in der Tat, ja, und dann sieht man, wie diese junge Familie dann das Kind vom Jugendamt dann übergeben bekommt und dann zieht die Kamera so auf und verlässt dann ja sozusagen die Szene und die Serie, beziehungsweise die Folge endet.
Genau. Ja, so sieht's aus.
Also es ist eine Folge, muss ich ganz offen sagen, die hat mich stellenweise, auch wenn jetzt so ein paar Logiklöcher natürlich drin waren, auch das so manchmal so diese, dass es halt alles im Knast gespielt hat irgendwo, nicht auf der Polizeistation und so weiter und dass der Gefängnischef sich da viel zu viel eingemischt hat, war es trotzdem für mich eine wirklich schlüssige Folge und auch eine Folge, wo seit langem mal wieder, wo ich vom Fernseher gesessen habe und gedacht habe, das war mal richtig gut. Das war richtig gut, ja. Also es hat mich abgeholt, das hat mich unterhalten. Es war irgendwie sehr viele Anspielungen natürlich. Ja? Ich habe dann auch mal gleich gegoogelt, was dieses in Arcadio Ego überhaupt bedeutet.
Ja, ne? Was heißt das überhaupt?
Ja, das bedeutet auch ich, der Tod, bin in Arkadien. Und so Arkadien, das muss man gerade ein bisschen runterscrollen in meinem Skript, dass ich das finde, bedeutet, Moment, das habe ich gleich. Jetzt macht man mein Laptop natürlich wieder nicht mit. Ja. Das ist, und zwar bedeutet das, Moment, ich hab's gleich. Na, wo haben wir's dann? Ja, jetzt war immer, wenn man es braucht. Und zwar bedeutet das.
Ja.
Ja, genau.
In den 90er Jahren wird's ja jetzt nicht so schnell irgendwas nachgucken können.
Ja, nee, ich hab's ja in meinem Skript ja stehen.
Ach, das steht in deinem Skript.
Ja, aber mein.
Ich dachte, du musst das Modem anwerfen oder
nee,
so.
Nee. Also haben wir's. Arkadien ist ein mystisches, idyllisches Land aus der antiken Dichtung, ein Symbol für Frieden, Naturverbundenheit und Unschuld. Es steht für ein Paradies auf Erden, frei von Leid und Konflikten. Mhm. Ja, also ja, eine Anspielung halt, wie gesagt, auf Religion natürlich wieder.
Ja, genau.
Ja. Und ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr kurzweilig. Und deswegen kann ich auch nur sagen, das war so eine Folge, die bei mir auf jeden Fall in die Top 10 kommt. Also für mich persönlich, weil... Die kann es mit anderen Folgen definitiv aufnehmen, auch wenn es nicht diese, ich mache jetzt mal Anführungsstriche in der Luft, nicht diese Mythologie-Folge ist, aber weil sie ja für sich abgeschlossen war, die Folge. Aber das war gutes Fernsehen. Für damals hervorragend und die letzten Minuten, die haben mich wirklich, die haben mich ergriffen, das muss ich so sagen, und habe mit den Frauen mitgelitten. Ja.
Also, Was mich ein bisschen gestört hat an der Folge war, wie sich Peter und Frank am Ende verhalten haben. Also ich fand halt, die haben nicht wirklich versucht, Jeanette oder auch Sunny zu retten irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, muss doch jetzt ein Krankenwagen da sein. Du weißt, wenn die da verblutet oder so, die haben die irgendwie verbluten lassen so fast schon. Also das wirkte für mich schon fast so wie, als wäre das so biblisch entschieden, dass die sowieso sterben und das können wir gar nicht mehr verhindern oder so, ne?
Ja.
Und da hat mich so ein bisschen gestört irgendwie. Also weil Frank ja so komplett mit dem Baby da saß und ich denke mal so ein bisschen, Mensch, wieso hast du dich jetzt nicht wieso hat jetzt nicht noch jemand den Krankenwagen gerufen, den Notarzt oder so? Wieso steht der da nicht oder so, ne? Und ich hatte das Gefühl, dass es fast eine bewusste Entscheidung war. Also, dass Frank sich jetzt, seine Rolle ist nicht die Mutter zu schützen, sondern seine Rolle ist jetzt das Kind zu schützen oder was auch immer. Aber auch da hat er ja irgendwie nichts gemacht. Also ich fand das ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, das war absolut Absicht. Also es war kein Fehler. Es war absolut Absicht, aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Und ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht, dass vielleicht der Peter vielleicht versucht zu verhindern, dass die Sunny erschossen wird oder sowas, ne? Und es dann halt vielleicht aber auch nicht schafft oder so. Also ich fände es auch völlig okay, dass es so ausgegangen ist. Ich fände es völlig okay, wenn die dann damit gescheitert wären. Aber dass die wenigstens so einen Versuch unternommen hätten, die Frauen irgendwie zu beschützen. Weil das war ja so ein bisschen gerade Franks Ziel auch, dass er immer sagt, oh, die dürfen nicht erschossen werden. Und am Ende sind sie beide gestorben und so, ne? Also, weiß ich nicht. Also, das war so ein bisschen so eine Dissonanz, wobei ich das auch eher beim zweiten Mal hatte. Beim ersten Mal hatte ich das gar nicht. Beim zweiten Mal dachte ich mir nur so, Mensch, wieso? Mach doch mal was! ansonsten gebe ich dir total recht. Ich merke auch in unserem Timer, dass wir sehr viel schneller diese Folge besprochen haben, dass was daran liegt, dass diese Folge eigentlich nicht so plotlastig ist. Das ist sehr, sehr einfach. Aber einfach ist ja gut.
Gut, ja.
Also, ne, und nicht so, also wir haben nicht diese Millennium-typisch verwirrenden, irgendwas geschwätzigen Dialoge, wo wir dann am Ende sagen, okay, ich hab's auch nicht verstanden, sondern das ist ein ganz simples Ding. Und ich finde es zum Beispiel echt cool, dass der Schiffer ist, nicht der Vater ist und dass niemand der Vater ist. Das finde ich irgendwie geil, weil ich fand diese Nummer mit, okay, du hast diese religiösen Fanatiker, die jetzt denken, okay, das ist diese unbefleckte Empfängnis und sie wusste halt nicht, dass sie geschwängert wurde, weil sie war ja in der Krankenstation, sie hat das ja gar nicht mitbekommen, das sagt der Schiffer ja auch noch. Also wird das komplett so angelegt und deswegen drehen die jetzt komplett durch. Okay, und dann stellt sich aber raus, nee, Der das hat er zwar gemacht, aber der war trotzdem nicht der Vater und es war niemand der Vater und es ist doch ein Wunder. Und das fand ich irgendwie cool. Also mir hat das gut gefallen.
Ja, und ich fand auch die schauspielerische Leistung, hauptsächlich gerade von dieser Sunny, fand ich
hervorragend. Ja.
Also die Schauspielerin, Mary Pat Green heißt die, die ist leider letztes Jahr verstorben an Alzheimer, also ja, als Komplikation.
Oh.
Ja. Okay. Und die hatte TV, Theater gemacht, auch Film natürlich. Und die war alleine, das habe ich gelesen, in 1500 TV-Auftritten zu sehen. Und die kam ja auch sofort bekannt vor.
Ja.
Also die hat man schon überall irgendwo gesehen. Und ich fand die so gut, weil sie hat wirklich diese Wut, das muss doch erstmal bringen, so auch so wütend zu werden als Schauspieler. Das muss ja glaubhaft rüberkommen. Und hier habe ich es vollkommen abgekauft. Und ich habe auch dieses Mal Frank, und das sieht man halt auch wieder, dass Lance Henriksen halt auch ein Top-Schauspieler ist, diese Angst, die er gerade in den letzten Szenen hatte, die habe ich ihm voll abgekauft. Also deswegen, für mich ist das wirklich eine Eins. Die Folge für mich
eine
Eins minus. Aber nicht.
Also da war die Chemie, die stimmte einfach zwischen den Schauspielern sehr, sehr gut. Ich fand auch den Warden super.
Total.
Also das heißt, es ist auch egal, was der gemacht hat und ob das jetzt Arsch. By the Book war oder nicht, genau. Und es ist völlig egal, es hat trotzdem immer Spaß gemacht, den zu gucken. Also das war irgendwie, also ich fand auch, also unterm Strich auf jeden Fall eine super Folge. Auf jeden Fall.
Definitiv. Ja, dann was erwartet uns denn als nächstes? Muss ich mal gerade mal nachschauen, was uns jetzt dann die 41. Folge, was uns da erwartet. Und zwar war das dann, das sagt mir schon wieder nichts. Okay, Claire's Weg.
Mir sagt es sowieso nichts. Also ich bin total gespannt. Ja. Ich werde jetzt die Box irgendwann rauskramen und die nächste Folge gucken. Wie immer, ich gucke ja immer ich gucke ja immer, das erste Mal gucke ich es, ohne mir Notizen zu machen oder einfach nur so zum Spaß auf Englisch. Okay. Und dann im zweiten Mal gucke ich es dann auf Deutsch und mache mir dann Notizen. Genau, und find's auch immer interessant, also auch gerade mit dem Sie und dem Du
ja,
und
dem... Ja, da muss ich auch nochmal Englisch mal mir jetzt anschauen. Ich schaue das ja fast nur in Deutsch. Ich schaue das ab und zu in Englisch, ja nicht immer.
Also ich mag extrem auch die Originalstimme von Lance Henriksen. Ich finde auch die deutsche Stimme cool.
Ja.
Aber das ist halt anders. Es ist eine andere, die haben halt eine andere Tonalität irgendwie. Und also, ich guck's meistens... Es gibt ab und zu immer Unterschiede im Synchron tatsächlich, dass da eine andere Bedeutung ist, so ein bisschen, aber es sind trotzdem nur Nuancen. Aber ich gucke es auch teilweise deswegen dann das zweite Mal auch auf Deutsch, weil ich dann, wenn ich dann, also manchmal verstehe ich auch nicht, wenn es dann sehr in das Millennium-Talk geht mit den Owls und Roosters was und so. Das wird dann. Da bin ich dann immer froh, wenn ich es auf Deutsch höre, muss ich sagen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Halloween kommt jetzt demnächst. Hast du irgendwas vor? Hast du irgendwelche Lesungen? Machst du irgendwas?
Jetzt im nichts Festes tatsächlich. Nichts Festes. Es gibt eine Lesung, da könnte ich teilnehmen. Es wäre dieselbe Halloween-Lesung, die auch in Erfstadt letztes Jahr war. Aber ich glaube, ich schaffe das alles gerade nicht.
Okay.
Und deswegen muss man ein bisschen so terminlich ein bisschen checken. Nee, deswegen wird es wahrscheinlich auf Horrorfilme gucken hinauslaufen. Und das bin ich aber auch happy mit. Also ich habe gerade ganz toll einen Hellraiser-Film aus England bekommen. Da hatte ich den, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt hatte, ich habe auf dem Weekend of Horrors in Köln einen Schauspieler kennengelernt, ich weiß den Nachnamen, ich weiß, Paul hieß der mit Vornamen, der hat den Pinhead gespielt von Hellraiser.
Ja.
Okay. Und zwar, der wurde immer von Doug Bradley gespielt.
Ja,
bis, ich glaube, ich habe das, ich hatte das, glaube ich, erzählt, bis Teil 8 oder so wurde alles von Doug Bradley gespielt. Ja. In Teil 9 gab es einen anderen Schauspieler und in Teil 10 dann wieder einen, diesen Paul.
Okay.
Und ich fand den, ich habe mir ja, diesmal war ich auf dem Weekend of Horrors nur so zum, wirklich nur als Fanboy, also hauptsächlich, und habe wirklich mal mir Panels reingezogen und ich fand diesen Typ so cool, so nett, und ich habe dann später nochmal mit dem gequatscht und habe ich gesagt, weißt du was, ich hätte mir niemals Hellraiser 10, ich weiß nicht, wie er noch genau heißt, reingezogen, weil ich denke, der ist wahrscheinlich wirklich unter aller Sau billig, aber ich fand diesen Typ so cool, deswegen habe ich dann gesagt, weißt du, musst du den mal angucken, und bis jetzt kam der nicht raus in Deutschland, mittlerweile ist er raus, aber der ist auch schon 10 Jahre alt oder so, dieser Film. Aber den habe ich mir aus England besorgt. Den werde ich mir jetzt zum Beispiel in dem Schocktober mal reinziehen, weil ich jetzt echt mal gespannt bin, wie dieser Typ spielt, mit dem ich mich... Ist halt einfach cool. Du kennst das ja von so Cons, weißt du? Wenn du dann so Leute entweder direkt mit denen gesprochen hast oder sie auch nur von Panels kennst und so, und dann mal dir nochmal Arbeit von denen anguckst, ne, dann, ich hab's mir wirklich nicht des Films wegen gekauft, sondern nur des Schauspielers wegen, und bin mal sehr gespannt. Der Typ ist aus Texas oder so, hat einmal den Pinhead gespielt, und ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, das wird kein toller Film, das wird so ein Bier- und Chips-Film und nur so eine Art, das wird so eine Fanboy-Geschichte werden, einfach weil, als Erinnerung an das Gespräch mit dem, ne.
Cool.
Liegt jetzt hier noch original verpackt, und das wird's werden im Schocktober auf jeden Fall. Und natürlich auch noch ein paar andere Filme, denke ich.
Ja, ich habe jetzt gerade so gesehen gehabt, ich habe ja Paramount Plus, und da ist jetzt Terrifier drin. Kennst du den?
Ja.
Ich finde den super. Ja, okay, gut.
Ja, also der ist natürlich der, ich weiß nicht, wie er da läuft, also ob der Slasher, ungeschnitten, ne? Ist oder so. Ja, es ist super blutig.
Okay.
Das ist ja dieser Horrorclown, ne? Also Terrifier ist ja so ein Clown Art the Clown. Und Art ist, das Lustige an diesem Typ ist halt, dass er, der spricht halt nicht. Das ist so ein Pantomime-Clown halt, ne? Mhm. Also hat halt nicht so Freddy Krüger böse Sprüche, sondern der macht halt alles pantomimisch. Und das ist halt sehr, sehr lustig. Und sehr viel schwarzer Humor. Und dieser Typ, der den spielt, der ist einfach super.
Okay.
Der kann halt wirklich, das ist halt ein wirklicher Pantomime-Darsteller, ne? Und das ist teilweise schon richtig albern. Irgendwann wird dann Art, versuchen sich gegen den zu wehren und hauen ihm irgendwas auf den Fuß. Aber statt zu zu schreien, schreit er dann so pantomimenmäßig lautlos, weil es ist so vollkommen bescheuert, aber es ist super lustig und es ist sehr, sehr bekloppt irgendwie alles und ich fand es sehr, sehr unterhaltsam, aber der Film ist wirklich, also extrem blutig, ne, und Teil 2 ist dann noch viel krasser. Mir fehlt nach wie vor noch Terrifier 3, der ist also noch, also ihn wirklich heftig, es gibt ja so eine Horrorwelle jetzt, also weil diese Terrifier-Filme dann so erfolgreich waren, gab dann plötzlich es so grünes Licht für weitere blutige Filme. Also zum Beispiel dieser Toxic Avenger, das ist so ein Remake von so einem Troma-Film aus den 80er Jahren, der ist auch der ewig nicht rausgekommen, weil er auch so brutal ist irgendwie. Der lief jetzt auch auf dem Fantasy-Filmfest. Da geht es um so einen Typ, der so ein Mitarbeiter von so einem Spa, der dann verarscht wird von den Leuten und plötzlich wird er in so ein, fällt er in so ein Fass mit Giftmüll und wird so ein Superheld, ne? So ein Atommüll-Superheld und killt dann alle Leute, reißt denen so die Arme aus und ist alles super blutig. Und der Film war auch irgendwie lange im Giftschrank und keiner hat ihn rausgebracht. Und als Terrifier so erfolgreich war, hat dieser Verleih von Terrifier hat ihn dann rausgebracht und hat dann auch also richtig Geld gespielt, richtig viel Geld eingespielt. Und das ist halt, das ist mit dem Peter Dinklage, dieser kleinwüchsige Darsteller aus Game of Thrones. Genau, der spielt diesen Toxic Avenger. Also wenn er noch nicht in das Giftmüllfass gefallen ist, wenn er dann ins Giftmüllfass gefallen ist, dann wird das so ein großer Typ. Und wahrscheinlich hatte der auch nur ganz ein paar Drehtage oder so, ne? Aber es ist witzig, wie sich gerade der Wind dreht. Also wie halt eine Weile diese trashigen, super billigen, also billig im Sinne von trashig, super blutigen Filme, die waren komplett out. Es war alles so Arthouse-mäßig und so, was es immer jetzt noch gibt. Und jetzt wird es wieder blutig, trashig, brutal. Also, ja, ich mag sowas ja auch. Also, ich mag das ja. Also, deswegen. Also, stell dich halt drauf ein, dass es wird juicy.
Also alle drei Teile ausgehen. Sind bei Paramount Plus drin und sind ab 18 deklariert. Ich gehe davon aus, dass sie hoffentlich ungeschnitten sind. Dann werde ich mir die jetzt mal die Tage mal reinzählen.
Also das weiß ich nicht. Du musst mal bei schnittberichte.com mal gucken.
Schnittberichte.com, okay.
Das ist irgendwie so. Also es gibt nämlich auch eine FSK 18-Fassung von all diesen Terrifier-Filmen und vielleicht, aber oft, es gibt auch so eine Streaming-Ausnahme. Es kann sehr gut sein, dass die ungeschnitten sind, weil, Mini-Geschichte. Also es gibt das Problem, normalerweise müssen Filme, in der Videothek oder so, waren die fast immer ab 18, FSK 18, aber es gibt so eine Ausnahme, dass du bei Streaming wohl Filme, die im Kino ungeschnitten liefen, die kannst du auch, selbst wenn die FSK 18-Fassung geschnitten ist, kannst du sie in der ungeschnittenen Kinofassung zeigen. Also wieder so eine ganz komische deutsche Gesetzeslücke. Und da tatsächlich diese Terrifier-Filme wirklich alle im Kino liefen und auch sehr erfolgreich, also auch bei uns. Es waren so richtige so Halloween-Hits oder so. Kann es sehr gut sein, dass die bei Paramount Plus ungeschnitten sind. Ja, aber du kannst ja mal gucken, ob sie, du gucken dir einfach an und dann guck mal bei schnittberichte.com, guck einfach mal rein, ob da alles drin war und dann, also die haben dann so, die gehen halt in die machen so Film-Schnittvergleiche und da sind dann mal auch so Screenshots drin und da kannst du dann sehen, also wenn du das Gefühl hast, hier, das war drin, dann also, kannst du mir nächsten Monat berichten?
Ja, also gegoogelt habe ich jetzt schon, gerade eben.
Okay.
Also
okay.
Die sagen, ja, es ist ungeschnitten.
Okay.
Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so ist. Ja, okay.
Ja, also es kann sehr gut sein. Ich glaube, bei Amazon liefen sie auch ungeschnitten damals. Ja. Also deswegen, ja. Ja, viel Spaß. Also danke, mal gucken, danke. ob das so deins ist.
Ach, ich denke schon. Also ich liebe ja so Horrorclowns. Also Es fand ich ja auch geil. Klar, das ist wahrscheinlich natürlich eine ganze Spur härter wahrscheinlich. Aber ich bin da schmerzfrei. Also
Du kannst sagen, was du willst. Die haben einfach mit Art der Clown, haben sie einfach diesen Pantomime-Killer-Clown, haben sie halt schon eine komplett eigene Figur geschaffen, die jetzt mal was anderes ist und ich find's super. Also mir gefällt's total super. Ist also auch eine Filmempfehlung, denke ich mal, an unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, könnt ihr ja.
Wenn sie auf härtere Horrorsachen stehen.
Ach, bestimmt. Der eine oder andere schon, denke ich schon.
Also es ist halt auch albern, ne? Es ist auch albern schön und macht Spaß. Ich finde, es macht Spaß.
Das war ja bei The Hills Have Eyes, war das ja genauso. Ne? Die fällt mir jetzt gerade so spontan ein, weil die waren ja auch total schräg, diese Filme. Und die waren ja auch brutal wie Sau für damals.
Ja, ja, ja.
Deswegen, da kann ich mir schon vorstellen, dass es genauso die Richtung geht.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin super gespannt.
Ja, da können wir ja dann beim nächsten Mal drüber reden. Da freue ich mich. Drauf.
Ja, genau. Vielleicht schaffe ich bis dahin auch Teil 3 zu gucken.
Ja, ja.
Alles klar.
Gut. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Spätestens am 15.11. Oh Gott, das ist ja schon fast rum. Okay.
Ja, also einen schönen Rest Schocktober und bis dann.
Happy Halloween.
Ciao. Happy Halloween. Ciao.
Where is the Light? Der Millennium Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 1013 Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.